Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community, und herzlich willkommen zu Devinot Talks 433. Ihr Lieben, heute wird es ein bisschen länger als sonst. Das liegt daran, dass ich diesmal zwei Teile mit Gästen habe, beziehungsweise Banasa ist ja schon lange kein Gast mehr, sondern mit sondern Co-Moderator. Darüber hinaus habe ich noch eine Sache, die eigentlich nur eine halbe Stunde gehen sollte, aber dann fast eine Stunde lang geworden ist, mit dem guten alten Edor. Mit dem kann ich mich so lange unterhalten, das geht nicht kurz. Ja, ich habe gedacht, ich mache mal einen abwechslungsreichen Podcast, weil ich auch diese Woche nicht so viele Themen für mich allein am Start habe. Rede mit Edo wieder über Kryptowährung. Es ging dann auch noch um ein, zwei andere Themen. Das heißt, der Podcast wird heute so ablaufen, ein relativ kurzer Stevenio-Teil. Ich weiß, dass ihr den gerne mögt, mein Stevenio-Solo-Teil, aber der ist heute, wie gesagt, aufgrund der Länge der anderen Parts ein bisschen kürzer als sonst. Nächste Woche wird das wieder anders sein. Aber wie gesagt, ich habe diese Woche sowieso nicht so viel. Von daher möchte ich meinen Solo-Part ein bisschen kürzer halten. Danach kommt der Teil mit Edo, der so ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde lang ist. Und dann kommt der Teil mit Balnazar, der anderthalb Stunden lang geworden ist. Ja, ihr hört richtig, auch wir können immer nicht aufhören. Wir haben über so viele interessante Sachen gesprochen und auch noch einen Leserbrief da reingebaut. Also eigentlich auch was ich eigentlich im Solo-Teil mache, aber es hat sich jetzt so ergeben. Seid bitte nicht böse. Nächste Woche gibt es den Stevenio-Part wieder in gewohnter Länge, versprochen. Aber diese Woche ist keine Bundesliga und wie gesagt, ansonsten habe ich die wichtigen Sachen in die Blogwoche geschoben und da rede ich dann mit dem guten alten Balnazar drüber. Ihr Lieben, falls ihr euch fragt, warum am gestrigen Samstag so wenig auf meinem Blog los war, das lag daran, dass ich in Vecht da war mit meinen Boys. Izzy und Lasi waren mit. Das Wetter war mal wieder beschissen. Es regnete wirklich in Strömen den ganzen Tag. Ich fahre so ungern Auto bei so einem scheiß Regen, Aquaplaning und das volle Programm. Und vor allen Dingen, wir waren 2,5 Stunden unterwegs pro Strecke. Das ist krass, weil Vechta ist halt von Bremen aus echt ein Katzensprung. Ne? Da fährst du so in einer, keine Ahnung, 35, 40 Minuten hin. Und jetzt von Tankstedt, meiner neuen Heimat, 2,5 Stunden. Ne? Das ist halt echt krass, weil ich allein schon 2 Stunden nach Bremen fahre. Ne? Das ist halt Wahnsinn, wie lang das ist. Aber gut, es ist so. Und wir haben das Community-Mitglied Kargs besucht, aka Karl. Das ist der Mann, der unseren das Alimania-Bier gebraut hat und was wir dann so geil zelebriert haben zur Alimania, zur WoW Classic Release-Sendung. Und der hat gesagt, ich habe ihn gefragt, wann brauchst du denn wieder? Er hat gesagt, ja, am 12.10. Aber dürfen wir vorbeikommen und das ganze filmen und einen Vlog draus machen. Er hat gesagt, klar, könnt ihr und so weiter. Und wir sind, wie gesagt, heute vorbeigefahren. Es war sehr, sehr nett. Auch die Fahrt war sehr, sehr nett. Izzy und Lasi und ich haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Das ist immer ganz schön, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, über alles Mögliche zu reden. Nicht nur über Gaming-Themen, sondern auch, keine Ahnung, private Sachen und so. Es war echt schön. Und ja, dann waren wir ganz lange beim Karl, haben seinen Braum begleitet. Ihr habt es ja wahrscheinlich gestern auf Instagram auch schon verfolgt. Da habe ich sehr viel in den Stories gemacht, auch den anderen Foto gepostet. Lange Rede, kurzer Sinn, intensiver gibt es im Sevin-Vlog im Neuen, wie man Bier braut. Der Karl, der macht das wirklich mittlerweile schon semi-professionell, hat so ein riesen Gerät da stehen. Jetzt habe ich den Namen vergessen, könnt ihr in den Stories sehen oder dann in meinem Sevin-Vlog. Hochinteressant, wie das Ganze abläuft. Er hat uns auch eine Menge so zu Bier und den Hintergründen erzählt, irgendwie, was der Unterschied ist zwischen einem Pilz und einem Craft-Bier. Ich habe eine Menge gelernt und ich glaube, es wird ein sehr informativer Vlog. Ich weiß nur nicht, wann ich ihn fertig kriege, weil, ihr Lieben, ich möchte gerne, da sind wir schon fast beim nächsten Thema, möchte gerne das Alimania 4 Drehbuch erstmal rausballern, weil ich dann Ruhe habe. Dann weiß ich nämlich, ich habe meinen Teil erledigt und das ist bei den ganzen Sprechern. Und dann mache ich den Bier-Vlog fertig. Ich habe gerade an Alimania sehr intensiv den Abend geschrieben, obwohl ich Fuchs Teufels passt nicht, aber unfassbar müde war. Es war wirklich ein langer Tag. Also Bierbrauen dauert halt auch. Ne? Wir sind wirklich um 4 Uhr, wir waren um 11 Uhr da oder sollten um 11 Uhr da sein, wir sind ein bisschen später gekommen, weil Izzy ein bisschen verpennt hat, beziehungsweise die Zeit ein bisschen verschwitzt hat. Wir sind erst um 16 Uhr wieder gefahren und da war das Bier noch nicht hundertprozentig fertig. Es hätte aber bis 19 Uhr gedauert und Lasi hatte Termindruck und deshalb konnten wir nicht bis zum Ende bleiben. Aber darum geht es ja nicht. Die ganze Information haben wir eingekarrt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt ungefähr 60% des Drehbuchs fertig. Mal gucken, was ich morgen Abend schaffe. Ist auch immer so ein bisschen eine Frage, ne, wie man sich fühlt, wie der Flow ist und so weiter. Das kann man nie garantieren. Ich war so hundemüde, als ich hier angetreten bin wieder. Hab dann noch so ein bisschen den Abend meiner schönen Frau verbracht. Hab ein bisschen unsere Lieblingsserie Mad Men weitergeguckt, die jetzt in der, ja, wir sind jetzt in der ersten Folge der siebten und letzten Staffel, ist ganz spannend. Und da wäre ich fast wirklich auf dem Sofa eingepennt. Ich musste mit mir quasi, ich habe einen Frosch im Hals, ich weiß auch nicht warum, ich habe gerade Tee getrunken. Warum ich jetzt einen Frosch im Hals habe, verstehe ich auch nicht. Aber da kein Wasser mehr hier, da müsst ihr jetzt, glaube ich, durch. Keine Ahnung. So, und dann habe ich einfach gesagt, komm, du hast noch so viel zu tun, du musst noch Podcast machen, du willst noch ein bisschen WoW Classic spielen, um nicht den Anschluss zu verlieren, du willst noch Elimania Drehbuch schreiben, du musst jetzt irgendwas machen. Koks ist mir zu radikal. deshalb habe ich einfach einen Red Bull gezwitschert und komischerweise ging es mir auch damit besser. Und ja, ihr werdet gleich der Podcast mit Balnazar, haben wir schon am Donnerstag aufgezeichnet, von daher werdet ihr auch da wieder so ein bisschen rückwirkend ein paar Sachen hören, die jetzt schon anders aussehen. Ich weiß auch nicht, warum ich so einen Frosch im Hals habe. Sorry, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid nicht so genervt. Ich höre es immer, hört ihr es selber? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich nippel hier ab noch. Wir müssen mal ein bisschen Wasser trinken, aber ausgerechnet jetzt habe ich kein Wasser hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt war. Achso, auch da will ich über das Drehbuch reden und da sage ich eine Sache, die ganz, ganz zutrifft, ja. Also, manchmal muss man sich zu seinem Glück zwingen, ja. Es ist so, manchmal, also ich saß hier vorhin und hatte keine Motivation aufs Drehbuch. Ich war hundemüde, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, so, ich habe so Zeit, ich habe es am Freitag im Stream schon gesagt, wie heißt es, dieses Fremdwort für, wenn man absichtlich Zeit vergeudet oder verdaddelt. Ihr wisst, was ich meine. Ich vergesse das immer. Ich habe es am Freitag im Stream zusammengekriegt, jetzt gerade nicht. So, und dann habe ich gedacht, okay, was machst du irgendwie? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ganz müde bin, hilft es mir, mich ganz so auf irgendwas konzentrieren zu müssen. Irgendwie. Dafür ist WoW das falsche Spiel. Also habe ich eine Runde Dota Underlords gespielt. Das war echt ein geiles Spiel, das könnt ihr euch vorstellen. Ich war die ganze Zeit letzter, war auf 19 TP runter, oder waren es 13? Nee, 16 waren, 16. Und da hatte ich meine Combo zusammen und obwohl ich wirklich weit abgeschlagen, die ersten, also es war wirklich relativ früh, und die ersten hatten alle über 90 und ich bin am Ende noch Dritter geworden. Ich habe alle noch überholt, bis auf die ersten beiden, die dann leider zu weit weg waren, weil ich auch All-In gehen musste. Aber ich war wirklich abgeschlagen Letzter. Der Vorletzte hatte über 50 TP noch und ich bin noch Dritter geworden. Ganz stolz. Ne, so. Aber das ist echt ein gutes, also ich habe das jedes Mal, wenn ich so extrem müde bin und so extrem mich nicht mehr konzentrieren kann, weil ich so schlapp bin von einem langen Tag, spiele ich eine Runde Dota Underlord, dann muss man sich ja so, also muss ich mich zumindest so konzentrieren, dass ich dann danach wieder auf dem Punkt bin. Und es hat wirklich funktioniert. Ich habe danach schreiben können, habe wirklich viel geschafft, habe auch einen wirklichen Flow gehabt, bin jetzt ungefähr bei 60% im Drehbuch und es wird wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. Könnt ihr euch auf mich verlassen? So war ich Deliver Renew heiße. Vielleicht noch mal eine Sache. Ich habe es am Mittwoch im Stream und am Freitag im Stream schon ein bisschen angeteasert. Ihr wisst, ich erzähle oft, wie toll alles ist und so weiter. Und wenn man so wie ich auch in so einem Hype drin ist und dieses Projekt gerade so zelebriert und sehr viel Spaß daran hat und es eigentlich auch sehr erfolgreich ist, dann, ne, dann erzählt man natürlich, wie toll alles ist und so weiter. Ich habe mich jetzt im dritten Teil eigentlich gar nicht so aus dem Fenster gelehnt, finde ich. Aber ihr Lieben, ich möchte euch eine Sache sagen. Im vierten Teil wird etwas sehr, sehr, sehr Großartiges passieren. Ich will noch nicht ins Detail gehen, weil ich nicht denselben Fehler machen möchte bei Gronkh und irgendwas ankündigen, was noch nicht hundertprozentig sicher ist. Wir haben für Elimania Classic Folge 4 eine ganz, ganz große Sache dabei. Ich werde nicht ins Detail gehen, wie gesagt, ich will nur sagen, irgendwie da kommt was Großes auf euch zu und wenn ihr jetzt sagt, ah, Krömer ist doch nur wieder heiße Luft und so, nein, ist es nicht und ich übertreibe auch nicht, das ist kein irgendwie Teasern, so Antorn und so weiter, sondern ganz ehrlich, sobald das Drehbuch fertig ist und das, was ich jetzt hier gerade anteasere, passiert ist und es zu 1000% sicher ist, dann werde ich darüber reden und dann werde ich das auch in einem größeren Stil anteasern. So, mit Jingle, mit Trailer und allem drum und dran. Ja? Also habt bitte ein bisschen Geduld, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Das Drehbuch ist extrem gut, schreibt sich wirklich, ich habe einen sehr guten Flow, wenn ich dran schreibe. Die Handlung ist sehr, sehr gut, ist sehr, sehr lustig. Ich habe heute schon The Boys auf dem Weg irgendwie es erzählt. Die hatten sogar ein, zwei eigene Ideen, die sie dabei gesteuert haben. Das war ganz toll. Und ja, da kommt ein super Teil auf euch zu. Und ich glaube, der wird uns auch nochmal einen richtigen Push bringen. Aufgrund der tollen Sache, die da passieren wird. Die übrigens offiziell schon zugesagt wurde. Wartet ab, freut euch drauf. Pika arbeitet, also ich habe es meinem Team mitgeteilt. Die sind alle total begeistert. Ich habe Pika arbeitet schon am Artwork. Auch am Teaser-Artwork und ja, kommt eine ganz tolle Sache auf euch zu. Wann Release ist, kann ich euch nicht sagen, ihr Lieben. Beim Schreiben gerade musste ich leider feststellen, dass ich ziemlich viele Gastrollen zu besetzen habe. Ich will einfach mich nicht bremsen beim Schreiben, nur weil ich sage, oh, es sind viele Gastrollen, scheiße. Von daher möchte ich eigentlich keinen Termin sagen. Ich will mich echt nicht wieder so unter Druck setzen. Ich habe in den nächsten Tagen, gerade nach den Sommerferien, ein paar größere Termine, die ich wahrnehmen muss. Von daher, na, eigentlich würde man sagen, ja, geil. 1. November ist, glaube ich, die Pressekonferenz aus der BlizzCon. Da haben wir natürlich immer eine der größten Sendungen des Jahres, ja. Gestern in 3 Wochen. Freitag bei dem Stream in 3 Wochen. So, ich glaube, das werde ich nicht ganz schaffen. Ja, ich will auch nicht wieder irgendwie alles andere zur Seite schieben und 24/7 daran arbeiten und mir die Nächte um die Ohren hauen, um den Schnitt irgendwie fertig zu kriegen. Das habe ich jetzt beim dritten Teil gemacht irgendwie und das war mir fast schon wieder ein bisschen zu viel mit den ganzen anderen Pflichten, die ich habe. Da ist man dann wirklich eine Woche lang kaputt irgendwie, wenn man dann eine Woche irgendwie jede Nacht bis in die Puppen dran geschnitten hat. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte also wirklich das so machen, wie ich das schaffe. Wenn es bis dahin klappt, es hängt natürlich auch ein bisschen von, also ne, mein Plan ist jetzt, dass ich Anfang bis Mitte der Woche das Drehbuch fertig habe und das an die Sprecher rausschicken kann. Dann haben die eigentlich 2 Wochen Zeit, die Sätze einzusprechen. So. Manchmal geht es schneller, aber es ist immer einer dabei, irgendwie, der es nicht schafft. Oder der irgendwie einen Satz vergessen hat oder wo die Sätze summen oder irgendwie sowas. Das war immer bisher der Fall. Das heißt, die 2 Wochen brauchst du meistens auch. Und selbst wenn es nur eine ist, es wird auf jeden Fall knapp. Und ich möchte euch das nicht versprechen und ich möchte mich auch nicht mehr so unter Druck setzen, weil ich ein bisschen von den letzten Wochen und Monaten echt ein bisschen kaputt bin, weil ich da wirklich Tag und Nacht nur an Alimania gearbeitet habe. Jede freie Sekunde und ja, gedankt wird es einem, ihr wisst es ja, ich weiß, ihr würdet sagen, Krömer gibt nicht so viel auf YouTube und so weiter, aber ja, von 80 auf 20.000 oder 25.000 ist es jetzt, das ist der Dank dafür, aber es ist nun mal so, ich glaube, es hat auch mehrere Gründe, als dass die Leute kein Interesse mehr an Alimania haben. Ich glaube, die Qualität ist wirklich sehr, sehr hoch und ich glaube, dass es beim 4. Teil mal wieder einen Push geben kann. Ich bin gespannt, was passiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Drehbuch geht Anfang bis Mitte der Woche raus, je nachdem, wie es float. Dann haben meine Sprecher 1 bis 2 Wochen Zeit, die Sachen einzusprechen. Erfahrungsgemäß sind die meisten 1 Woche fertig. Ich kann es aber nicht versprechen. Ich lasse mich auch nicht festnageln. Und it's done, when it's done. Und wenn es zum ersten nicht passt, in der Blizzard BlizzCon Sendung, die, glaube ich, wo wir jedes Jahr über 1000 Viewer haben, wo es immer richtig voll ist, die eine der wichtigsten, also zuschauerreichsten Sendungen des Jahres ist, jedes Jahr, würde ich jetzt sagen, ganz grob, dass es vielleicht nicht reichen wird. Ich versuche es natürlich, aber wie gesagt, ich werde mich nicht stressen lassen. Aber was auf jeden Fall am ersten, wenn wir die Hütte voll haben, passieren wird, ist eine kleine Hörprobe. Ich habe eure Kritik ist bei mir angekommen, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet nicht zu sehr gespoilert werden. Ich fand eigentlich nicht, dass es beim letzten Mal die Hörprobe ein Spoiler war, aber sie war wohl ein bisschen lang. Ich habe gesagt, 7 Minuten ist ja fast das halbe Hörspiel, das wollen wir nicht. Es ging ja in der Hörprobe letztes Mal nur um Sylvanas, also von der eigentlichen Handlung war ja gar nichts drin. Aber ich werde eurem Wunsch entsprechen und werde die Hörprobe am... Also falls es soweit kommt, ne, dass bei der BlizzCon-Sendung nur eine Hörprobe zu hören ist statt dem fertigen Teil, da kommt dann 1 Woche später wahrscheinlich dann oder so, muss man mal gucken. Aber selbst wenn es dann am ersten nur eine Hörprobe wird, werde ich versuchen, die wirklich nur so 3-4 Minuten lang sein zu lassen, damit ihr nicht zu sehr gespoilert werdet. Und auch möglichst keine Handlung oder keine Spoiler in Sachen Handlung der Folge. Okay, Deal, Deal. Ja, also Bier-Vlog kommt, sobald das Drehbuch fertig ist. Wahrscheinlich, ich habe ja noch Ferien, deshalb ne, kann ich das noch machen. Wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Anfang der Woche werde ich nicht schaffen, aber Mitte bis Ende der Woche so ungefähr. So, am Freitag haben wir eigentlich auch wieder WoW-Nacht, ihr Lieben. Wir haben auf dem Weg so ein bisschen die ganze Sache geplant. Auch da gilt es, einiges vorzubereiten. Wir haben lange überlegt, was für ein Ingame-Event wir machen. Und das möchte ich an dieser Stelle ankündigen. Ich werde auch schon, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich einen Blog-Eintrag rausgehauen haben. Ich sage es trotzdem mal für alle. Wir machen in der nächsten WoW-Nacht eine Modenshow. Und zwar in einer Art Turniermodus. Und zwar werden wir immer One-on-One antreten lassen gegeneinander und wir haben dann einen Bot im Channel, weil der Bot ist ja bei mir noch nicht drin, bei mir ist schon bei mir noch nicht, keine Ahnung warum. Der ist ja mittlerweile bei Twitch bei einigen schon implementiert und dann wird immer einer gegen einen antreten, die Community im Chat, der Twitcher wird immer entscheiden, wer weiterkommt und am Ende hast du halt einen Sieger und der kriegt einen schönen Preis aus meiner Blizzard-Kiste. Wir sagen das extra so früh mit dem Ingame-Event, damit ihr euch ein geiles Outfit zusammenschneidern könnt oder sammeln könnt. Weil sowas natürlich mehr Spaß macht, wenn sie heute vorbereitet sind. Wenn wir jetzt in der Sendung ansagen, so ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, euch was zusammenzustellen, dann ist es ein bisschen low. Wir wollen wirklich eine lustige Show machen, vielleicht sogar ein Video machen und natürlich auf jeden Fall Screens und so weiter. Von daher, ja, sagen wir das jetzt so früh an, damit ihr bis Freitag euch in WoW Classic auf unserem Server. Das heißt, auf Lakeshire. Ist es Lakeshire? Ich muss gerade überlegen. Ja, es ist Lakeshire. Ein Outfit zusammenstellen könnt. Wie gesagt, es gibt einen schönen Blizzard-Preis. Ihr könnt jetzt schon damit anfangen. Überlegt euch irgendwie, was ihr anziehen wollt. Und ihr könnt das Outfit auch wechseln. Während des Wettbewerbs. Ist mir egal. Oder ist uns egal. Wir machen es immer straight. Ne? Zwei Leute. Community entscheidet, wer weiterkommt. Rechts oder links. Und der darf dann in die nächste Zone so lange, bis alle ausgeschieden, bis nur einer übrig ist. Könnte ganz lustig werden. Und ich bin gespannt, wer gewinnt. Cooles Ingame-Event, witzige Idee, finde ich. Ansonsten müssen wir mal gucken, wir haben irgendwie auch noch ein Quiz, was wir planen. Müssen wir mal gucken, wie das zeitlich alles funktioniert. Ich werde mich noch um einen coolen Gast bemühen. Und ob Lani dabei sein kann mit dem WhatsApp-Thema, hängt so ein bisschen an Luft, weil der Lani gerade privat was Größeres am Start hat und auch heute eigentlich dabei sein wollte, aber abgesagt hat. Von daher müssen wir mal gucken. Wir werden einfach gucken, was kommt, ne? Wer Thema hat und zusagt und so weiter. Und damit das vom Timing her, und damit wir nicht zu viel haben in der WoW-Nacht. Also WoW-Nacht am Freitag, ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich dabei. So. Und das soll es auch für meinen Solo-Part gewesen sein, ihr Lieben. Ich will es, wie gesagt, nicht zu lang machen. Weil ja, jetzt kommt erstmal irgendwie Dreiviertelstunde, Stunde E-Dur und dann kommt der Teil mit meinem Co-Moderator Balthasar. Das sind wirklich beide ganz interessant geworden. Ich glaube, es wird ein sehr informativer Podcast heute. Ich verabschiede mich schon mal, weil ja, es ist Samstag und die beiden Teile wurden am Donnerstag aufgezeichnet. Von daher ist das neuer. Schaut in die Sachen, die in den nächsten Tagen kommen, rein. Am Mittwoch am Stream, am Freitag am Stream, Freitag am WoW-Nacht. Im Laufe der Woche kommt das Bier-Blog-Video und ja, und irgendwas von noch, oder? Nö. Wird wieder eine anstrengende Woche, ich sag's euch. Aber ich habe ja noch Ferien zum Glück. Ihr Lieben, wir hören uns und jetzt viel Spaß mit meinen spannenden und tollen Gästen im weiteren Podcast, der unglaublich lang wird heute. Viel Spaß. So, alle liebe Community, alle Jahre wieder. Ich freue mich immer, wenn er mal da ist. Der scheiß Workaholic irgendwie, der mal 24 Stunden arbeitet. Edu ist da und ich freue mich ganz besonders, dass wir nach langer Zeit mal wieder quatschen. Wie gesagt, du bist ja alle paar Jahre bist du mal wieder da. Edu, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Ja, Grüße. Tatsächlich sitze ich auch noch irgendwie im Büro bei mir. Da habe ich am meisten Monitor, dann fühle mich am wohlsten irgendwie.
Schläfst du da auch? So laut sein?
Wie bitte?
Schläfst du da auch?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, aber ich habe ja den totalen Luxus, dass ich nur irgendwie, ich glaube, 800 Meter weit von meiner Firma entfernt wohne. Das heißt, wenn ich dann
von mal... Von deiner Firma? Oder arbeitest du noch? Oder hast du jetzt eine eigene Firma?
Nein, um Gottes Willen, nein. Also, ja, ich bin da zwar irgendwie ein bisschen weiter oben irgendwie in der Hierarchie, aber es ist nicht meine Firma. Okay. Aber natürlich halt für die Firma, die ich arbeite und nachdem ich hier irgendwie tatsächlich heimgrabbeln kann, wenn es gar nicht mehr anders geht, ist das schon Luxus. Und wenn dann daheim die bösen Anrufe kommen, wo bleibst du? Dann komme ich auch mal ganz zügig und schnell nach Hause. Aber ich habe für den Notfall auch ein Bett sogar hier. Das haben wir mal generell hier, weil wir, wenn doch mal irgendwie ein größerer Ausfall oder sowas ist bei einem Kunden, wir sind ja in einer IT-Bude, ja. Wir machen auch so 24-7-Geschichten und Hochverfügbarkeit und so. Und wenn es dann mal knallt, dann ist auch nicht mit heimgehen. Und dann sagt unser Arbeitsschutz, wir müssen ja uns auch alle medizinisch untersuchen lassen für solche Geschichten, dass wir so ein Notbett brauchen. Aber ist noch nicht wirklich verwendet worden, glaube ich.
Lustig. Ja, das Gute immer ist, eigentlich ist es totale Verschwendung, dass du jetzt nur zum Thema Krypto hier am Start bist, weil ich kann mit dir über tausend Sachen reden. Du hast gerade so vorhin so einen Nebensatz fallen lassen. Ich habe dich ja dazu gefragt, ob du Bock hast, bei unserer 200-Euro-Rechnersache mitzumachen. Und du hast dann so einen Nebensatz fallen lassen, ja, irgendwie, ich würde mir sowieso heute niemals einen vernünftigen Rechner mehr kaufen im Zeiten von Streaming, wie heißt es, Stadia und Co.
Cloud Gaming.
Cloud Gaming, ja. Genau, danke. Wir haben ja schon vor einem Jahr ungefähr darüber gesprochen, da warst du schon so begeistert von der Sache und scheinbar hat Google zugehört und Cloud Gaming, beziehungsweise jetzt sein eigenes Cloud Gaming, nämlich Stadia. Bevor wir über Kryptowährung reden, vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung von dir dazu. Wer ist die Zielgruppe? Könnte das erfolgreich sein? Google hat in einem Interview gesagt, irgendwie wir mit 200 Millionen Usern nicht zufrieden. Wie schätzt du die ganze Sache ein?
Zu Google und Stadia kann ich nicht viel sagen. Also ich verwende von Anfang an, also seit ich da mit den Bildungen kam, Shadow.
Genau, du hast es nämlich schon benutzt, als es noch nicht cool war, ne? Muss man mal sagen, ja.
Weiß ich nicht, also ich war schon irgendwie auf dem Hype, als ich dann auch irgendwie schon in der Warteschlange war und irgendwie 3 Wochen warten musste, weil die erstmal keine Hardware mehr hatten. Also es war nicht so komplett schon Beta oder sowas, dass ich da einer der Pre-User war, sondern es war schon, als irgendwie die Fahrt aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Ich habe aber seither eben meine Shadow-Umgebung, mein Shadow-Account, den ich auch irgendwie soweit so ein bisschen verwende. Aber ich habe auch nichts anderes getestet. Ich muss nur sagen, ich bin hochzufrieden damit. Das Ding ist performant, es ist relativ günstig. Ich habe das halt auch irgendwie, glaube ich, für 1 oder 2 Jahre direkt irgendwie dann gebucht. Und dann war es halt auch monatsmäßig irgendwie wirklich günstig, finde ich. Du kriegst da irgendwie die Hardware-Erweiterung mit, wobei das, glaube ich, noch gar nicht erfolgt ist. Ich habe, glaube ich, immer noch die gleiche GPU irgendwie, die ich vor einem Jahr hatte. Was aber nicht schlimm ist, weil die immer noch ganz gut tut irgendwie, was die Auflösung und Qualität und so angeht. Die Verfügbarkeit ist mega. Und es ist halt schon cool, wenn du jetzt wie hier auf der Arbeit, wo ich bin, und egal, ob ich einen Arbeitsrechner habe oder ob ich auf einem Workstation-Rechner bin oder bei mir daheim auf meiner alten, relativ alten Mühle bin, was immer ein ehemaliger guter Gaming-PC war. Es funktioniert, du loggst dich ein, egal wo du bist, auch wenn ich mal auf einer Schulung in engem Hotel bin mit meinem Laptop, kann ich das Ding auch anschmeißen, wenn die Internetverbindung passt. Notfalls mache ich es über LTE, hat auch super funktioniert. Ich war damit auf der Zugspitze irgendwie oben drauf und hab da mein Shadow Gaming gezockt, als irgendwie mir meine heiße Schokolade, die ich mir da oben gegönnt habe, mir nicht geschmeckt hat und ich mich irgendwie aufmuntern musste, irgendwie mir Spaß besorgen musste. Also keine Ahnung, es funktioniert. Ich habe überhaupt nichts gegen, kann nichts Schlechtes darüber sagen. Ich gehe davon aus, dass das bei Google auch funktioniert. Alles top. Wie gesagt, der Preis, den finde ich völlig okay. Zahl, keine Ahnung, 23 Euro im Monat, glaube ich, oder sowas. Aber halt, weil ich halt so eine längere Zeit gebucht habe, glaube ich. Sonst ist es schon ein paar Euro teurer. Und habe halt irgendwie, ja, nicht den ultimativen High-End-PC dastehen, aber schon sowas, wo du so Sachen wie, keine Ahnung, WoW Classic habe ich jetzt wieder mal reingeguckt. Oder
das wäre meine nächste Frage gewesen.
Anno irgendwas, wo du halt dann schon auf maximaler Auflösung irgendwie auf einem zumindest 2K-Monitor, den ich hier jetzt im Büro irgendwie vornehmlich vor mir habe, super zocken kannst. Und das passt schon. Und auch Latenz. Ich habe auch ein paar Shooter-Spiele, irgendwie Battlefield vor ein paar Monaten mal intensiver gezockt, Battlefield 5 oder so. Und das hat schon alles extrem gut geklappt. Von daher, wie gesagt, 200 Euro Gaming-PC zusammenstellen. Du hast auch irgendwie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Irgendwie aus Gebrauchtkomponenten darf man auch so ein bisschen irgendwie
mindern. Du willst, ja.
Weil sonst wird es echt schwierig, glaube ich. Werde ich mir nochmal auf jeden Fall antun und angucken. Aber mit Sicherheit wird das irgendwie eine komische Mühle werden von mir.
Ist doch egal.
Und unabhängig davon, auch wenn man dann, wenn man es aufs Jahr oder so rechnet, natürlich auch mit teurer kommt mit so einem Cloud-Gaming-PC, ist es halt schon für mich zumindest, was ich so als Legacy-Gamer irgendwie haben möchte, absolut ausreichend. Und ich genieße es halt auch, ich nutze es halt auch als virtuelle Maschine. Also es ist halt einfach ein Windows-PC. Ich glaube, bei Stadia hast du irgendwie, ist es nicht so, dass du da irgendwie so einen Store hast, wo du da deine Games irgendwie anklickst und dann hast du aber halt auch nur das Game in dieser Cloud. Oder hast du auch wirklich so ein Windows-PC?
Das weiß ich leider nicht, da bin ich nicht. Okay. Für mich ist es auch nicht interessant, ne? Weil ich habe einen Computer, den du mir zusammengestellt hast, übrigens.
Okay, der irgendwie die Grätsche gemacht hat, habe ich so
nebenbei. Ja, hör bloß auf, ja. Und vor allem die Festplatte ist das Schlimmste, ne? Die Grätsche ist ja nicht so schlimm, das kannst du ja austauschen. Ich habe noch Garantie drauf und habe das einfach zu Dings zurückgeschickt, zu, wie heißt es, wo du es mir auch zusammengestellt hast, der Versandhandelsservice.
Genau der. Ja, richtig.
Wie hieß der nochmal?
Ich weiß es gar nicht mehr, scheiße.
Der mit der Krone. King, Case King. Genau. Also und ja, ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis sie mir das austauschen. Und ja, aber das Schlimme ist, dass die Festplatte weg ist und jetzt habe ich viele von der Community gekriegt und baue mir jetzt hier ein NAS auf, der dann automatisch meine Archivplatte backupt.
Und bei Shadow, nur um das abzuschließen, ja, hast du halt wirklich einen Windows 10 PC, auf den du dich da einloggst. Das heißt, du kannst da auch notfalls dein Office da laufen lassen, oder ich habe halt noch so ein paar andere Programme und Tools da laufen. Wenn ich weiß gar nicht, ich darf es nicht zu laut sagen, ich prüfe alle 2-3 Monate mal die AGBs von Shadow, ob sich da was ändert oder so, weil wenn ich halt nicht zocke, was irgendwie 95% schon der Zeit natürlich ist, läuft da halt irgendein Krypto-Miner drauf.
Ja, natürlich,
ey. Der die Grafik hatte da verwendet, weil es geht ja nicht auf meine Stromrechnung. Und allein durch die kleinen Einnahmen, dass da eine kleine Grafik oder die eine Grafikkarte in dieser Shadow Cloud läuft, habe ich meine monatlichen Kosten auf jeden Fall schon wieder raus.
Ach, hör auf. Aber
ich warte die ganze Zeit drauf, dass die sagen oder dass die da drauf kommen, dass das wahrscheinlich noch viel, viel mehr machen und dass die das verbieten. Und noch habe ich es nicht irgendwie rausgefunden, weder im Discord von Shadow noch in den AGBs.
Was für eine Währung farmst du da? Oder so unterschiedliche?
Einer meiner uralten Projekte, die ich einfach immer noch geil finde, immer noch Nimic tatsächlich. Eigentlich der einzigste Mining-Coin, den ich da irgendwie, oder Projekt, was ich vor mir habe. Und das läuft ganz gut. Und ja, ich mag das Projekt einfach, ich mag das Team dahinter. Es gibt auch keine schlechte Presse, keinen schlechten Flair, der da irgendwie reinkommt. Und da läuft es halt einfach so im Hintergrund. Ich habe die auch nicht verkauft. Es ist jetzt nicht so, dass das Ding, die Shadow-Dingsbums, das meint und ich verkaufe es direkt. Aber wenn ich es verkaufen wollen würde, irgendwie, was ich da gerade meine, weil es ja dann steuerrechtlich wieder kacke ist und so, erstmal, dann würde ich zumindest meine Kosten für diese Shadow Cloud schon wieder raus haben. Ist jetzt kein Aufruf, rennt bitte nicht alle dahin und holt euch ein Ding, um zu meinen. Weil, wie gesagt, überhaupt kein Aufruf, irgendwie überhaupt zu meinen. Wie gesagt, ich habe es einfach nur, ich habe die Cloud-Umgebung sowieso, bevor die im Leerlauf ist. Und wenn die irgendwie ihre Stromkosten rechtfertigen können, wahrscheinlich bin ich in der Mischkalkulation irgendwie echt rot gemarkert oder sowas, aber noch habe ich keine Kündigung bekommen. Und solange läuft das Ding.
Verrückt. Ja, das ist das eigentliche Thema, warum du da bist, weil ich, glaube ich, niemanden kenne, der sich besser mit Krypto auskennt. Und ich finde es immer, noch ein super interessantes Feld. Wir haben auf unserem Discord ja einen Krypto-Channel, wo ich immer wieder reinspicke und du dich mit anderen Leuten, die sich damit auskennen, so ein bisschen austauscht und immer mal irgendwie einen neuen Coin oder so reinpostest oder wo man sich anmelden kann und so weiter. Und das Lustige ist, der Daniel, der mir jetzt hier den Arsch gerettet hat, nachdem mein Rechner abgerauscht ist und der mir so Ersatzteile hier dagelassen hat, der hat mir erzählt, dass er irgendwie in dieser Hochphase der ganzen Krypto-Sache wirklich mit seinem Kumpel irgendwie ein Rechenzentrum aufgebaut hat, 600 Grafikkarten sich gekauft hat und gemeint hat, wie blöd, ich habe jetzt vergessen, welche Währung, aber da alles auf eine Karte gesetzt hat und jetzt irgendwie, nachdem das so tief gefallen ist, halt irgendwie der Arsch auf Grundeis geht, beziehungsweise er schon ein, zwei Mal wirklich davor war, das alles rauszuhauen, aber sagt, ach komm, wir warten doch nochmal. Ja. Ich weiß, es ist eine populistische Frage, irgendwie, die du wahrscheinlich auch oft hörst, aber meinst du denn, dass der Krypto-Hype irgendwann nochmal im großen Stil zurückkommt?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Also einmal muss ich sagen, ich bin erstmal vielleicht vorweg Disclaimer, natürlich, wie gesagt, keine Handlungsempfehlung, investiert nicht in Krypto, alles auf eigene Gefahr. Ihr werdet zum großen Teil, wenn ihr in verschiedene Projekte geht, bei den meisten Projekten irgendwie definitiv leer ausgehen. Ist so. Punkt, das Ding ist einfach Glücksspiel zum großen Teil. Es gibt nur wenige Projekte und selbst die Guten mit den guten Teams, mit den guten Ideen, mit den guten Partnerschaften können irgendwie kaputt gehen. Das geht relativ schnell, dass da irgendwas passiert, sei es technologisch oder weil einfach das Management scheiße ist, weil das Marketing scheiße ist, was auch immer, dass die in Probleme kommen. Also das mal vorweg, Punkt 1. Und trotzdem bin ich seit zwei Jahren, selber schon investiert, schon ein bisschen länger, aber auch nicht viel länger. Da war es nochmal 1,5 Jahre davor, wo ich halt, wir hatten in den vergangenen Talks ja schon drüber gesprochen, dass ich da schon länger ein bisschen dran bin. Aus technologischer Sicht fasziniert und fesselt mich dieses Thema eigentlich von Woche zu Woche mehr. Also auch, es gab auch bei mir jetzt, obwohl natürlich hier, wenn wir jetzt um Kryptowährungen reden, wenn es um finanziellen Erfolg geht, mit Spekulation, mit Trading, mit keine Ahnung was, mit Mining, was ich, wie gesagt, nur mit Nimic eigentlich tatsächlich vor mir habe, und andere Projekte, die ich einfach mal angetestet habe, weil ich aber auch nur die Technologie verstehen wollte und dadurch ein bisschen gemeint habe, dann meistens aber nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen und dann wieder aufgehört habe, als ich das erfahren habe, was ich erfahren wollte, muss ich trotzdem sagen, ich und auch ohne, dass ich behaupten muss, dass ich in der großen Echo-Bubble irgendwie lebe, in so einer Echo-Blase oder Echo-Kammer oder wie man es ins Deutsche übersetzt, weil ich da versuche, viel dagegen zu unternehmen, dass ich da gar nicht erst reingerate, bin ich schon auf vielen Meetings und Summits und Konferenzen und lese viele Publikationen im Monat, dass ich einfach merke, wir kommen so langsam in die Adaptionsphase in der Wirtschaft rein. Damit meine ich noch nicht einmal unbedingt, dass das unbedingt die Kryptowährung sein müssen, sondern wirklich DLT, also Distributed Ledger Technologie oder eben Blockchain, wenn man es mal ein bisschen vereinheitlichen möchte, weil es vom Wording einfach bekannter ist, wo es immer mehr zuschlägt. Momentan bin ich unheimlich entspannt, weil es aus den großen Medien raus ist, weil eben genau diese Spekulationen und diese Hypes und die Leute, die sich damit nicht auskennen, einfach einem weg sind momentan und nicht stören, sondern einfach die Community nicht toxisch machen, was wir eben vor 2 Jahren hatten, als dann plötzlich ganz viele reinkamen, natürlich auch das Geld mitgebracht haben und damit auch entsprechend nicht schlecht waren, würde ich mal sagen. Aber natürlich, als es dann, sobald dann irgendwie das Geld so ein bisschen wieder weg war oder man verlieren konnte oder manche Leute verloren haben, oder die meisten Leute verloren haben, eigentlich alle am Ende, als es dann steil bergab ging, war es halt sehr toxisch. Es war ganz miese Stimmung, es war nicht mehr subjektiv, es war alles nur noch subjektiv, es war keine Objektivität mehr da drin. Und das haben wir so seit einem Jahr einfach wieder zurückgewonnen. Die Communities haben sich beruhigt. Die Leute, die es ernst meinen und die da auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken, sind da geblieben zum allergrößten Teil. Und was halt jetzt auch dazu kommt, einmal, dass es sowohl bei Startups als auch bei etablierten Unternehmen die Technologie teilweise im Kleinen, aber kriechend überall Einzug hält. Also kann man ganz viele Beispiele vielleicht irgendwie später dann eben nochmal bringen oder wenn du da irgendwie Fragen hast. Und was eben jetzt noch dazu kommt, dass plötzlich das Regulatorische, also die Politik plus die Finanzwirtschaft plus eben die Aufsichtsbehörden, die dahinter stehen, die auch teilweise von der Politik wieder losgekoppelt sind, bewussterweise, dass die auch jetzt Fahrt aufgenommen haben. Da reden wir auch nicht mehr, dass da irgendwelche Arbeitskreise gebildet wurden und dass da irgendwelche Papers mal von irgendwie jemand geschrieben wurden, die dann wieder in irgendwelchen Ablagen verschwunden sind und dass da irgendwelche Vorschläge mal von irgendeinem Technologieabgeordneten in irgendeinem Parlament mal kam, sondern dass wir jetzt wirklich Ergebnisse sehen, dass Strategien vorgestellt wurden, die Hand und Fuß haben, die richtig weit entwickelt sind und die jetzt einfach Einzug halten und die jetzt auch die Regularien tatsächlich anpassen und sagen, wir passen jetzt die Regularien und unsere Gesetze und Gesetzgebungen an und unsere Verfahren an, damit wir in den nächsten Jahren auf das vorbereitet sind, was definitiv kommen wird. Und das ist für mich auch, wo ich sage, definitiv wird diese Technologie Einzug halten. Für manche nicht schnell genug, für manche zu schnell, für manche Sachen wird es nicht funktionieren, für manche Sachen werden wir sehen, dass es funktioniert, wo wir uns heute noch gar keine Gedanken darüber machen. Und ich bin absolut geflasht, ich bin absolut sicher, dass da noch mehr passieren wird. Ich bin auch absolut davon überzeugt, und es kann auch nur so sein, dass der finanzielle Erfolg in diesem Kryptomarkt, also wenn wir wirklich um Kryptowährungen reden, zurückkommt, einfach weil, wenn mehr Geld reinfließt, wir auch sehen werden, dass die Volatilität weniger wird. Natürlich im ersten Schritt wird sie massiv explodieren. Sie wird sich aber, je mehr Geld auch reinkommt und dort etabliert, quasi auf einen guten Median zurückziehen. Und ich sage nicht, dass das in einem halben Jahr passiert. Ich sage nicht, dass das in einem Jahr passiert. Das war irgendwie vor 1-2 Jahren, hat man genau diese Fehler noch gemacht, auch ich. Aber die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre, ja, ich weiß, das ist irgendwie natürlich leicht gesagt, wenn man sagt, nein, 8 Jahren kann er gut sprechen. Bin ich mir aber ziemlich sicher, wenn man auch seriöse Statistiken, nicht Consultants ist falsch, aber wenn man Gartner und so weiter, die schon wissen, wie man sowas mal eruiert, wie man solche Sachen visualisiert, wie man solche Sachen kommuniziert, dass die alle sagen, selbst die Skeptiker von vor 1, 2 Jahren noch, dass die alle sagen, hört zu, Leute, wir müssen echt aufpassen, da passiert was Großes. Und eigentlich gibt es keine Grundlage mehr zu sagen, das kann nicht funktionieren oder das wird nicht funktionieren. Die Technologien werden sich noch ändern. Wie gesagt, Krypto, Sachen, die auf Mining basieren, alles, was ökologische Geschichten sind, Stromverbräuche, Speicherkapazitäten, die man braucht, Computing Power und so weiter. Das sind die typischen Probleme, die man damals hatte, die man heute auch hat. Aber wo man auch eher jetzt weiß, dass das Probleme sind und dass man die noch überwinden muss. und die Technologie selbst ist aber in einem Reifezustand, der mich super glücklich macht, der mich überhaupt nicht irgendwie negativ denken lässt. Und ich investiere da auch tatsächlich Monat für Monat Geld in diesen Markt beziehungsweise in die Technologie. Ich habe verschiedene Projekte, teilweise gewinnorientiert, teilweise ideologisch irgendwie, wo bei mir der Hintergrund da ist. Bei manchen auch, wie gesagt, reine Spekulationen, wo ich sage, boah, an die Idee glaube ich noch nicht mehr. Aber ich glaube dann, dass die irgendwas haben, wo, wenn da Geld reinfließt, die massiv steigen werden und ich da Geld rausziehen werde. Also das ist die absolut bunte Mischung. Und wie gesagt, ich rate keinem, da rein zu investieren. Rein technologisch werde ich, sage ich aber durchaus, wird jeder von uns in irgendeiner Art und Weise zukünftig davon betroffen sein, beziehungsweise das miterleben.
Durch meinen Einfluss vor allem und auch, weil du es mir empfohlen hast, haben wir natürlich vor ein, zwei Jahren, als wir da zusammen so ein bisschen was drüber gemacht haben, den Leuten natürlich IOTA ans Herz gelegt. Ich habe ein paar Freunde, die auch gesagt haben, ja, wegen dir habe ich investiert, so und so viel. Daher, glaube ich, interessiert die Community auch vor allem, wie da der Stand ist irgendwie. Es ist ja wirklich sehr niedrig irgendwie. Wo ist es jetzt zwischen 20 und 30 Cent das letzte Mal, als ich geguckt habe? Ich mache mir überhaupt keinen Kopf. Ich lasse das einfach so vor sich hinarbeiten. Wir haben ja immer geraten, das habe ich auch selber so beherzigt, ich investiere kein Geld, was ich nicht habe, sondern wirklich auch Geld, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt weg irgendwie, aber ne, das ist jetzt auch, wenn es weg ist, nicht so schlimm, so nach dem Motto. Aber die Frage an dich natürlich als Experten, irgendwie, wie sieht IOTA aus und ist das, es ist ja für mich als Altersvorsorge geplant, wann werde ich das Geld endlich bekommen?
Ja, also wann du das Geld endlich bekommst, weiß ich nicht. Ich meine, wir hatten dann nochmal persönlich noch so einen Deal irgendwie gemacht, weil ich hab so ein kleines Fallnetz.
Nee, Stevinio-Netz.
Stevinio-Netz irgendwie eingezogen, irgendwie aus alter Verbundenheit, was auch weiterhin gilt. IOTA definitiv weiterhin mein Lieblingsprojekt, also das, wo ich auch am größten investiert bin. Also ich investiere jeden Monat vierstellige Summen allein in IOTA. Ich muss sagen, ich werde zum Glück relativ gut und es geht tatsächlich von meinem Gehalt entsprechend weg. Ich habe mir so eigene Regularien auferlegt. Also ich investiere meistens so 50, 20, 20, 10. Das heißt, von dem, was ich monatlich investiere, gehen 50% in IOTA immer. Das ist der Standard bei mir. Und dann habe ich irgendwie nochmal so zwei Projekte, wo ich so 20% eben von dem, was ich investiere, reingebe und nochmal so ein hochspekulatives Projekt, was ich auch immer jeden Monat ändere, wo ich dann nochmal 10% meines Stacks irgendwie rein investiere. Aber IOTA, definitiv bin ich überzeugt. Ich meine, das Projekt ist jetzt 2,5 Jahre, 3 Jahre alt. Muss man aber überlegen, wie alt das Zeug ist. Ist ja jetzt nicht, dass das irgendwie schon 5 oder 10 oder 15 Jahre auf dem Markt existiert. Damals waren es 7 Leute, als ich dazu kam. Also dazu kam im Sinne von kennengelernt habe, da so mich informiert habe, mit den Leuten ein bisschen gechattet habe, ohne dass ich sie damals irgendwie persönlich kannte und heute zum größten Teil auch nicht persönlich kenne. Jetzt, 2,5 Jahre später, IOTA hat jetzt gerade den 120. Mitarbeiter eingestellt. Also IOTA ist eine gemeinnützige Foundation, eine gemeinnützige eingetragene Stiftung hier in Berlin, also in Deutschland. Nach ganz deutschen Regularien, wie gesagt, darf auch keine Gewinnerzielungsabsichten und so weiter haben. Geht ja wirklich um die Weiterentwicklung der Technologie. Machen unheimliche Partnerschaften, wirklich mit hochkarätige und tiefgehende Partnerschaften, nicht irgendwie sowas Angelsächsisches, wo sehr schnell mit Ankündigungen rausgekommen wird, wo ganz schnell dahinter nichts steckt oder wo eine Ankündigung der Ankündigung ist oder allein, wenn man mal kurz eine Mail mit jemandem geschrieben hat, gesagt hat, ja, wir haben eine Partnerschaft übrigens mit dem und denen und die sagen, naja, wir hatten irgendwie uns mal kurz ausgetauscht über eine Idee, aber eine Partnerschaft ist das für uns eigentlich nicht, sondern wo man wirklich sagt, da stecken Verträge dahinter, da stecken Ideen dahinter, das sind Partnerschaften mit Hardwareherstellern, das sind Partnerschaften im Automobilsektor und es geht auch weit über reine Proof-of-Concepts-Partnerschaften, also wo man sagt, naja, wir testen mal was zusammen und wenn ihr das zahlt, machen wir es erst recht, weil haben wir ja nichts zu verlieren am Ende, sondern wo man schon sagt, da sind Commitments da, wo man sich aufeinander einlässt und wo viel passiert. Da muss aber jeder selber irgendwie seine Arbeit mal tun und einfach mal IOTA ein bisschen googeln, was da so in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten passiert ist. Und es ist unheimlich viel. Dadurch, dass es eben, wie gesagt, auch deutsch reguliert ist, was die Stiftungsgelder und so weiter angeht, weiß man, dass da eben die Stammkapitalsgeschichten etc. da sind, dass die Mitarbeiter, die Vollzeit angestellt sind, alle entsprechend bezahlt sind. Und das ist schon relativ einmalig. für mich ist das Projekt absolut, wenn man jetzt wirklich mal nach Market Cap geht, weil das hast du eben gerade erwähnt, undervalued. Aber man muss auch sagen, IOTA ist wie eigentlich alle anderen Coins auch, oder Projekte, Tokens, was auch immer, mit Bitcoin gefallen und mit Bitcoin gestiegen, wenn es denn so war. Beziehungsweise Bitcoin hat sich schon losgekoppelt, wenn man den Long Run anguckt, vor 2 Jahren, als wir irgendwie angefangen haben, oder wann war es? Letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Überblick verloren, weil wir das letzte Mal gedatet haben.
Ich auch. Ich glaube, letztes Jahr, anderthalb oder vorletzten Winter.
Aber ganz klar für mich, IOTA ist für mich das Projekt, was für mich definitiv am vielversprechendsten ist für die nächsten Jahre, Monate, Jahre, wie auch immer man das sieht. Wer IOTA hält, meiner Meinung nach haltet es. Das ist eine reine Empfehlung, müsst ihr aber selber natürlich mit euch klarkommen. Wie gesagt, ich investiere Monat für Monat in IOTA. Ich habe auch das letzte Jahr halbe Jahr keinerlei Geld mehr rausgezogen bei mir, sondern ich bin rein auf Investment momentan. Und werde das auch weiterhin tun. Also ich habe keinerlei Planänderungen irgendwie, wenn ich jetzt bei mir irgendwie finanziell sich was ändere, dass ich nicht mehr so viel Geld investieren könnte. Zum Glück habe ich das zumindest auch nicht irgendwie gerade vor der Nase. Dann wird es auch noch die nächste Zeit so weitergehen. Also nur als Beispiel, dass ich mich da auch echt auch privat committed habe, beziehungsweise auch auf der Arbeit. Also ich meine, ich tue das ja nicht nur im stillen Kämmerlein machen, irgendwie mich darüber informieren oder mich austauschen oder versuchen, das zu fördern. Ich gehe auch als Speaker teilweise auf Meetups, um aufzutreten. Wie gesagt, Experte ist immer schwierig, weil ich kenne viel, viel mehr Leute, die wesentlich mehr darüber wissen, sei es technologisch oder sei es sozialökonomisch oder nur ökonomisch, die sich besser auskennen als ich damit. Aber das, was ich weiß oder wie ich das sehe, gebe ich gerne weiter, wenn es dann irgendjemand interessiert. Nächste Woche zum Beispiel habe ich bei mir in der Firma, wie gesagt, wir sind eine IT-Bude, Softwareentwicklung und IT-Systemhaus, also alles, was mit Datacenter zu tun hat, Cloud-Betrieb und was weiß ich nicht, machen wir. Und nächste Woche machen wir einen Summit für unsere Partner und Kunden und alle, die hier aus der Gegend kommen. Ich komme aus der Nähe von Würzburg. Wenn da noch jemand Lust hat, kann er auch gerne kommen. Es ist kostenlos und kann jeder kommen, wo wir wo wir 3 Speaker haben. Also ich werde nicht sprechen. Ich habe 3 Gastredner eingeladen. Da wird zum Beispiel der Professor Dr. Florian Mattes von der TU München kommen, der den Lehrstuhl für Software Engineering im betrieblichen Informationssystemumfeld hat. Oder der Professor Dr. Nils Urbach von der Uni Bayreuth wird als Speaker da sein. Alles zum Thema Blockchain natürlich. Und wer auch da sein wird, ist der Holger Köter. Das ist der Director of Partnerships von der IOTA Foundation. Der kommt aus Berlin zu uns und wird nächste Woche am 16.10. bei uns sprechen. Es war jetzt auch zufällig, also es soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, weil du hast mich ja irgendwie die Tage per WhatsApp angeschrieben, ob wir wieder mal so nach einem Jahr reden wollen. Ja. Da war das alles schon längst geplant, also es ist jetzt reiner Zufall tatsächlich.
Dann kann jeder zu euch kommen und sich das angucken.
Ja, Webseite ist meinsummit.de, also M-A-I-N, das steht für Main, weil bei uns der Fluss Main direkt vor dem Haus vorbeiläuft, und summit.de. Oder kann mich auch auf Discord anschreiben, wenn es wirklich jemand interessieren soll. Aber wichtig ist, es geht nicht um finanziell, geht nicht irgendwie um Kryptowährung als solches, wie werde ich irgendwie verdammt reich irgendwie, sondern es geht wirklich, also hat auch den Titel Blockchain-DLT und wie sie ihrem Business helfen. Das heißt, wir sprechen konkret eigentlich Business People an, also Entscheider, CEOs, Vorstände etc. Da geht es um Themen, welche Blockchains kommen für betriebliche Anwendungen in Betracht. Wann macht eine Blockchain-basierte Lösung überhaupt Sinn? Was sind Erfolgsfaktoren und Stolpersteine? Sollte man vorangehen? Sollte man nur mitmachen oder sollte man abwarten? Es wird auch einen Vortrag geben über Blockchain-Grundgutachten für das BMVI, also das ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, was der Professor Dr. Urbach mitgeschrieben oder mitverfasst hat. Es wird konkrete Praxisbeispiele geben, wie man Frachtpapier da auf eine Blockchain bringt oder digitales Laden für Autos und LKWs. Platooning im Bereich LKWs, und es wird von Holger Köter von der IOTA Foundation eben vornehmlich darum gehen, was kann ein Standard und die Basis für Industrie 4.0 sein, beziehungsweise wofür braucht man sichere, kostenfreie, dezentralisierte Daten und Finanztransaktionen. Also wie gesagt, jemand, der jetzt nur irgendwie auf Crypto-Fuck aus ist und irgendwie Bock hat, sich, wie werde ich am schnellsten reichen, wie investiere ich, der wird sich da nicht glücklich schätzen. Wenn jemand eher so mit einem Business-Hintergrund kommt, ist er herzlich eingeladen, kann er sich da kostenlos anmelden und vorbeikommen, wird auch was Leckeres zu essen geben. und ist, wie gesagt, in Volkach in der Nähe von Würzburg, also oder Würzburg als nicht Franke. Muss man halt irgendwie hierher kommen. Ne? Aber soll nur zeigen, also ich committe mich da auch einmal bei mir in der Firma, als auch, ja, wie bei dir jetzt zum Beispiel, wo ich sage, also IOTA definitiv pushe ich, wo immer ich kann. Da lege ich auch nicht meine Hand ins Feuer, kann ich nicht, weil wie gesagt, auch das kann ja schief gehen, entweder weil es technologisch irgendwie in die Grütze gefahren wird oder weil es interne Streitigkeiten gibt und dann plötzlich sich das Team auflöst und irgendwie alles brach liegt, kann ja alles passieren. Oder es gibt eine bessere Lösung. Also es kann ja auch ein anderes Projekt geben, wo sagt, oh, wir haben jetzt übrigens die kritische Masse erreicht und wir sind jetzt irgendwie in ein paar Jahren der Renner, das, was ihr machen wolltet, ihr seid halt nun mal zu spät. Kann ja auch sein. Aber momentan sehe ich es nicht. Ich mag das Projekt, ich mag das Team, ich mag die Philosophie dahinter steht, ich mag den Speed, den die haben. Die haben Marketing, die haben das passende technische Team, die haben die Researcher dahinter. Das passt einfach.
Kannst du vielleicht nochmal die Sache erklären? Was ist IOTA denn überhaupt für die, die das jetzt zum ersten Mal hören? Ich habe ja gerade gehört, dass, oder was heißt gerade, die haben ja auch eine Kooperation mit VW, ne? Die sollen ja in den neuen VW-Autos auch irgendwie eine Rolle spielen, oder?
Also momentan, nee, VW wüsste ich jetzt gerade nicht.
VW war, habe ich irgendwas gelesen, IOTA also, mit VW.
Also generell war der Christian, der Herr Jungwirth, der auch mal der technologische Leiter war, das ist aber damals schon 1,5 Jahre her jetzt eigentlich, der war der Digitalleiter von der Volkswagen-Gruppe quasi und der war auch im, glaube ich auch im Aufsichtsrat der IOTA Foundation und dadurch war halt einfach auch Bezug da. Wo die definitiv haben, ist Jaguar Land Rover. Da gibt es auch Videos dazu, dass die tatsächlich in den Autos, in den Bordcomputern quasi schon IOTA-Wallets integriert haben. Volkswagen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich da was verpasst habe. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich hast du da komische News irgendwie gerade offen.
Kann sein.
Aber unabhängig davon sind die in alles, was Smart Cities sind, was eben Industrie geht, extrem schon sehr stark verwurzelt, haben für mich auch die stärksten Partnerschaften. Und eben auch wirkliche Partnerschaften. Also man muss wirklich aufpassen, ob man im angelsächsischen Raum unterwegs ist, wo halt, wie gesagt, solche kleinsten Kontakte, die man irgendwie hatte, so ein kleines Projekt, was man irgendwie macht und wo oftmals auch die Krypto-Seite sagt, wir machen das Projekt und dann gibt es irgendeine Ankündigung auf der Webseite, irgendeine News dazu und plötzlich heißt, ja, wir haben eine dicke Partnerschaft. Obwohl es eigentlich nichtig ist, weil solche, wenn man das Partnerschaft nennen würde, dann könnte die Firma, die da meistens betroffen ist, wahrscheinlich jeden Tag 50 News haben. Weil natürlich machen die mit ganz vielen anderen Firmen und Startups kleine Proof of Concepts, testen sich aus, probieren mal was und deswegen ist es trotzdem nicht irgendwie eine Partnerschaft, was wir unter einer Partnerschaft verstehen. Und da tickt auch IOTA einfach anders. IOTA selbst, weil du nachgefragt hast, wie gesagt, muss jeder auf iota.org selber ein bisschen gucken oder auf YouTube oder wo auch immer sich ein bisschen informieren. Es ist keine Blockchain, es ist so ein bisschen schon weitergedacht. Es ist in der DLT-Welt, also Distributed Ledger Technology, was eigentlich der eigentliche Oberbegriff für diese ganze Welt ist, hat ein ganz anderes Konzept. Man redet hier von einem Tangle oder von einem, also der Tangle ist der Name des Konstruktes. Technologisch gesehen ist es ein DAG, ein direkt gerichteter azyklischer Graph. Muss man alles jetzt nicht verstehen. Ist, wie gesagt, technisch basiert es nicht auf irgendwie Blöcken, wie wir es bei Bitcoin haben oder wie wir es bei anderen Technologien haben, die meistens bekannt sind. Aber im Hintergrund will man das Gleiche erreichen. Man möchte einfach ein permissionless System haben, also wo man keine zentrale Instanz braucht, kein Intermediär, den man vertrauen muss, wo man sagt, ich nehme als Firma oder als Privatperson, als Individuum an einem Projekt teil, möchte Daten dort speichern bzw. validieren lassen und möchte, dass die unveränderlich sind und dass jeder diesem Tangle, dieser Blockchain trauen kann und nachgucken kann, ob wirklich etwas passiert ist oder so gespeichert wurde, wie ich es auch wirklich reingespeichert habe. Und zwar ohne, dass ich irgendwie einen dicken Facebook oder ein Google oder ein Microsoft habe, der das für mich in irgendeiner Datenbank speichert. Weil natürlich kann ich das tun, aber man muss halt natürlich dann genau diesem Maintainer, diesem, wer auch immer das ist, vertrauen. Ich muss sagen, Facebook, dem vertraue ich, dass die meine Daten nicht verändern. Ich muss meiner Sparkasse vertrauen und dieser ganzen Finanzwelt, dass die nicht irgendwie plötzlich meinen Kontostand einfach ändern, wie sie es wollen. Oder die es von meiner Firma ändern, wie sie es wollen. Ich möchte unabhängig sein und dafür ist genau diese Technologie im Grunde da. in verschiedensten Ausformungen, in verschiedensten Use Cases, wo ich das verwenden kann oder auch nicht verwenden kann. Aber ja, wie gesagt, da muss man sich einfach tatsächlich mit dieser Blockchain-Welt so ein bisschen auseinandersetzen. Es gibt super Studien dazu. Ich muss auch sagen, ich bin das letzte halbe Jahr eigentlich auch rein nur noch im Business-Umfeld unterwegs. Wie gesagt, deswegen auch nächste Woche habe ich diese Summit bei mir in der Firma angeleiert und die Speaker eingeladen dazu, rein business-orientiert und eben akademisch. Das heißt nicht, dass ich irgendwie akademisch so weit bin, dass ich das auch nur im Ansatz technologisch verstehe, was im Hintergrund passiert. Da geht sehr viel um Mathematik oder eigentlich Kryptographie, was Mathematik ist. Da bin ich ganz schnell mittlerweile raus, wenn man da irgendwie tiefer reinguckt. Aber schon zu wissen, was sind die ökonomischen Konsequenzen, was sind die sozioökonomischen Konsequenzen und was sind die disruptiven Veränderungen, die es eben in der Wirtschaft oder der Wissenschaft oder alles, was da so betroffen sein kann, und sei es die Gaming-Wirtschaft, wenn wir irgendwie im Gaming-Sektor unterwegs sind, was könnten da die Konsequenzen und Auswirkungen sein oder eben auch nicht sein? Das ist das, was mich interessiert, wo ich mich mittlerweile eigentlich nur noch in Podcasts, in Publikationen irgendwie beschäftige. Oder auch jetzt, ich war vorgestern in Nürnberg, was bei mir relativ um die Ecke liegt, auf der ITSA, das ist die IT-Security-Messe, vielleicht der eine oder andere irgendwie wissen, wenn er sich ein bisschen mit IT beschäftigt, die sehr wichtig ist in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Und du stößt halt überall plötzlich auf irgendwelche Blockchain-Projekte, nicht unbedingt, sondern der Einsatz von Blockchain, ohne dass eine Firma speziell da ein Projekt draus machen muss. Das heißt, die nutzen für irgendwas Blockchain, wissen es teilweise noch gar nicht, weil irgendeiner gesagt hat, boah, machen wir, ist auch mittlerweile einfach umzusetzen. Und jetzt ist es halt so, was haben wir früher in der Datenbank gespeichert, jetzt speichern wir es in irgendeiner Blockchain oder in irgendeinem DLT-Projekt. Teilweise sind es noch nicht mal Kryptowährungen. Also Blockchain muss ja nicht unbedingt einen monetären Anteil haben. Also es gibt auch Blockchain-Projekte wie Corda zum Beispiel, was sehr stark im Business-Umfeld mittlerweile forciert wird. Da gibt es gar keinen Token oder so, den du kaufen kannst oder den du handeln kannst. Da geht es wirklich rein um die Technologie, die da jemand entwickelt, zur Verfügung stellt, wo du teilnehmen kannst, ohne dass du da irgendwie monetär dann dich beteiligen kannst oder verdienen kannst. Das gibt es natürlich eben auch und das macht halt auch Spaß, sowas mal vor sich zu haben.
Woher oder woran, warte mal, ich mache erstmal eine andere Frage vorher, du hast gerade schon erwähnt, Facebook hast du gesagt, was ist deine Einschätzung zu dieser Facebook-Kryptowährung, Libra oder so soll sie heißen, ne?
Libra,
ja. Libra, okay.
Ich halte, naja, also technologisch kann man es noch nicht sagen, weil wir wissen es nicht, wie sie es konkret geplant haben. Am Ende muss man sagen, es hätte halt irgendwie so ein Thema zumindest, die Leute onzuboarden. Ne? Also die könnten halt mit einem Schlag, könnten die das Thema so bekannt machen, dass keiner mehr oder fast keiner mehr drumherum kommt. Also zumindest nicht die großen Massenmedien, die müssten sich damit beschäftigen, weil dafür ist die kritische Masse einfach, wenn da auch nur ein relativ kleiner Teil von Facebook-Nutzern plötzlich damit auch nur irgendwie mit $10 oder 10 Euro investiert werden, wenn die innerhalb von einem Schlag in den Top 10 der Währungen weltweit, also wo man auch Fiat-Währung dazu zählt, ne? Da haben wir Dollar, dann haben wir Euro, dann haben wir den Yen, dann haben wir, keine Ahnung, noch ein, zwei Währungen, die relativ groß sind und danach wird es ja schon relativ kleinteilig, da werden die sofort in den Top 10. Die Partnerschaften, die sie hatten, die gehen gerade auch schon wieder auseinander. PayPal ist abgesprungen, zumindest momentan. Kann auch sein, dass die wieder zurückkommen, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht machen die ihr eigenes Ding. Die wären auf jeden Fall extrem mächtig und hätten eine brutale Marktkapitalisierung plötzlich am Start. Was ich erstmal nicht verkehrt finde, weil dann werden die Leute halt mitgenommen in diese Technologie. Ob die jetzt gut ist oder schlecht oder ob die zum Guten eingesetzt wird oder zum Schlechten eingesetzt wird. Es kommt auch mal darauf an, ob man mit der ideologischen Brille irgendwie da reinguckt oder rein mit der monetären Brille reinguckt. Von daher maße ich mir dann kein Urteil an. Ich würde mich nicht daran irgendwie beteiligen, nicht investieren. Ich fände es aber spannend, was so passieren würde. Ne? Wie reagieren die Leute? Wie würden die ihre Technik stricken? Weil die müssten eine Technik haben, die brutal skaliert. Die müssten massive Transaktionen wahrscheinlich abwickeln können, was immer noch ein großes Thema ist in der DLT-Welt. Gibt es wenige Projekte, die das wirklich gut können. Und von daher wäre es auf jeden Fall spannend, aber es wäre kein Thema für mich. Ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich zeitnah kommt, weil die alles, was jetzt auch regulatorisch plötzlich da ist. Ich meine, das sind jetzt plötzlich auch viele Regierungen, viele Regulierungsbehörden irgendwie, also Regierungen, sprich Politik und eben auch Regulierungen, sehr schnell, sehr hellhörig geworden. Er hat gesagt, huch, da überrollt uns gerade was. Da müssen wir jetzt mal ganz schnell irgendwie reagieren und das entweder regulieren oder versuchen zu verbieten oder irgendwie damit leben und irgendwas drumherum stricken, dass es uns irgendwie nicht killt, was unsere eigenen Volkswirtschaften angeht, was unsere eigenen Zentralbanken angeht, was unser eigenes Währungssystem angeht. Da müssen wir uns irgendwie abkoppeln oder schützen oder anhängen. Und da ist ganz viel passiert, dummerweise in sehr viele verschiedene Richtungen. Ja, aber wie gesagt, ich habe so eine geteilte Meinung dazu. Ich finde es jetzt nicht irgendwie das große Drama, ich finde es aber auch nicht irgendwie richtig geil.
Okay. Letzte Frage für unseren netten Talk, weil ich glaube, du bist müde und ich wollte es auch nicht zu lang machen. Bitcoin ist zwischendurch ja mal wieder richtig hoch geschnellt. Ich glaube, auf $14,000 war das. Mhm. Wie erklärst du, ich habe schon wieder gelauert, habe mir gedacht, es geht jetzt wieder los. Wie erklärst du dir das? Das ist jetzt mittlerweile ist wieder auf 8.500 runter, aber zwischendurch warst du ja auf 14.000. Wie erklärst du dir diesen?
Einmal, ja, es ist spekulationsgetrieben. Es gibt schon verschiedene Gründe und Auslöser, wo man zumindest denkt. Also ich kenne auch keinen, der wirklich bewiesen hat. Ich meine, das sind alles, wo Leute wie ich und Leute, die sich noch viel besser auskennen als ich und das viel genauer analysieren können, irgendwie Gedanken machen und jeder oder viele haben unterschiedliche Meinungen dazu. Für mich gibt es so zwei, ja, drei Sachen, wo ich sage, da kann ich mir durchaus plausibel reimen, dass das damit was zu tun hat. Das ist zum einen Tether. Tether ist so ein Stablecoin, der versucht, in dem Fall den US-Dollar auf einer Blockchain quasi zu simulieren, abzubilden, stabil abzubilden. Also ein Tether sollte eigentlich immer ein Dollar wert sein. Also sollte nicht irgendwie mal mehr, ein Tether sollte nicht plötzlich mal $3 wert sein, dann wäre das kein Stablecoin mehr. Die versuchen das also durch Hinzugabe oder durch Rausziehen von Tokens quasi zu steuern, dass die immer $1 wert sind. Die haben komische Moves gemacht, indem sie plötzlich Geld reingesteckt haben, beziehungsweise auch wieder rausgezogen haben aus dem Markt. Und was dann auch immer direkt eben dazu sorgt, ob Leute, die in Bitcoin investieren oder investiert haben, sagen, boah, ich gehe jetzt plötzlich mal in Tether rein oder ich gehe aus Tether raus und dann wieder zurück in Bitcoin zum Beispiel oder in andere Projekte. Das ist einmal ein Punkt, aber das müsste man einfach wahrscheinlich genauer nochmal erklären, wie das funktioniert. Aber das kann man sich auch ein bisschen googeln. Guckt einfach mal Korrelation Bitcoin und Tether, also T-E-T-H-E-R wird es geschrieben. Der zweite Punkt ist BACT, also B-A-K-K-T, hat was mit den USA zu tun, Wertpapiere anlegen, Commodities in Bitcoin abbilden, also man dann ganz plötzlich im Aktionärsbereich oder im Wertpapierhandel drin. Da ist einiges passiert, wo man sich mehr erhofft hatte. Plötzlich gemerkt hat, huch, das zieht gar nicht so viele Leute, wie man irgendwie dachte und plötzlich gab es da auch Schwankungen drin, weil sich einfach der Markt anders verhalten hat, als eigentlich prognostiziert, was dazu führte, dass eben der Markt sich bewegt hat, einmal in die eine Richtung, plötzlich wieder in die andere Richtung. Und der dritte Punkt ist, dass es ein paar komische Nachrichten gab, was das Halving anging und was die Blockgrößen anging. Also so ein Bitcoin ist ja wirklich Blockchain-basiert, das heißt, da gibt es wirklich Blöcke, wo ich Daten reinpacken kann, die haben eine gewisse Größe und diese Größe kann man quasi steuern oder kann die Mehrheit der Bitcoin-Leute quasi oder Bitcoin-Teilnehmer meiner teilweise mitsteuern. Plus eben die Entwickler, die das antriggern. Und das hat dann durchaus Auswirkungen darauf, wie groß ich diese Blöcke mache und damit Daten fassen kann, wie dann so ein Bitcoin wert ist oder was der dann wert ist und auch dadurch Schwankungen entstanden sind. Ich denke, das war so eine Mischung aus verschiedenen Punkten, was da zusammengespielt hat. Das war kein großer Plan, glaube ich, dahinter. Also bei Tether schon. Ich glaube, da ist tatsächlich Manipulation im Spiel. Kann eigentlich auch nur so sein und ist ganz normal, ist gar nicht schlimm, aber ist halt so. Muss man mit leben, muss man am besten muss man es verstehen und dann kann man damit sogar Geld verdienen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und die anderen Punkte sind halt quasi so mit reingefallen in komischen Konstellationen und haben dann gewisse Lawinen ausgelöst in die eine und die andere Richtung. Aber Spekulation, am Ende ist es Spekulation und es war kein Hintergrund, dass man gesagt hat, huch, da funktioniert die Technik nicht, wir müssen sofort alle aus Bitcoin raus oder so und deswegen ist der Preis abgestürzt, sondern es ist reine Spekulation auf der Finanzschiene gewesen.
Ja, das sagt mir alles gar nichts. Also zumindest das hast du mit den, ja, mit den zwei Währungen. Okay, aber egal. Gut. Edo, ich glaube, dass viele da eine Menge gelernt haben heute mal wieder. Das ist ja unglaublich, wie belesen du in dieser Sache bist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr Lieben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich in die Comments posten. Ich bin mir sicher, dass Edo da auch mal reinspickt und sich das anguckt und vielleicht auch Antworten verfasst, und sei es über mich. Ich werde meinen Jota auf jeden Fall halten, das steht für mich fest. Mal gucken, wie lange und mal gucken, wann der erneute Bit-Kryptowährung Hype kommt. Ich bin gespannt und ich spreche da bestimmt spätestens in einem Jahr mit Edo nochmal drüber. Wir kriegen dann ein Update. Bitte?
Eine kleine Empfehlung, ja, noch. Also gerade wer sich so ein bisschen auch auf der tiefer gehen tatsächlich auch in diesen ganzen ökologischen Themen irgendwie mal befassen möchte. Deutschsprachiger Podcast. Es war ein ehemaliger Sprecher, den ich hatte, der Professor Sandner, Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Total netter Mensch, kann auch viele Sachen, sehr komische Sachverhalte sehr gut erklären. Der hat einen Podcast, der heißt Block 52. Ich bin da nicht involviert oder so. Ist einfach tatsächlich eine reine Empfehlung, weil ich den total mag. Gibt es mittlerweile 23, 24, 25 Folgen. Ich weiß es gar nicht genau. Aber die gehen auch immer so eine halbe Stunde, Stunde. Kann man sich extrem gut anhören. Haben einen extremen Tiefgang, aber sehr gut verständlich und schön erklärt. Also wenn da jemand Bock drauf hat, ist eigentlich so momentan meine einzigste Empfehlung, weil ich sonst immer mal so gefragt wird, ob ich irgendwie YouTube oder sowas empfehlen kann. Nein, kann ich nicht. Aber diesen Audio-Podcast vom Professor Philipp Sandner definitiv. Block 52 auf Spotify und sonstiges zu finden.
Ja, klasse. Vielen Dank. Super, super Empfehlung. Ich weiß, dass wir viele Leute in der Community haben, die das auch verfolgen, die auch Bock darauf haben. Von daher, ja, war mal wieder ein schöner Meilenstein hier im Podcast. Mal wieder mit Edo geschnackt. Vielen Dank dafür, dass du heute da warst und jetzt leg dich wieder hin, ne?
Los geht's irgendwann. Jo, danke dir. Bis dann. Ciao.
So, ihr Lieben, da sind wir wieder angekommen beim, wie nennen wir den Teil eigentlich? Ich weiß gar nicht. Beim Balthasar-Teil klingt irgendwie komisch. Beim Balthasar, jetzt sag doch auch mal was. Beim Balthasar-Teil. Toll. Nutzlos.
Ja, furchtbar.
So.
Ich hab keine Ahnung.
Ja, du lieferst halt einfach nicht. Jetzt sieht es wieder aus, wären wir so. Ich bin immer noch, ihr Lieben, falls ihr euch wundert, was hier gerade los ist, ich bin ein bisschen verplant. Es ist Donnerstagnacht oder Donnerstagabend, es ist 22:30. Eigentlich war ich um 10 Uhr mit Edo verabredet, irgendwie für den Edo-Teil, den ihr jetzt schon gehört habt. Aber der hat gesagt, er arbeitet, Edo, glaube ich, arbeitet 24 Stunden, glaube ich. Das ist so ein Workaholic. Und der hat jetzt gesagt, ja, können wir später machen. Da habe ich Balthasar gesagt, Balthasar, können wir es früher machen? Und jetzt, ja, jetzt sind wir alle ein bisschen verplant. Ich hoffe, es ist nicht so unerträglich. Balthasar, ich habe gehört, du bist nicht richtig vorbereitet.
Nee, ich habe echt eine komische Woche hinter mir.
Warum?
Geht's dir gut? Wochenende,
hast du mir Sorgen?
Ja. Und, am Wochenende war ich erstmal krank. Irgendwie, meine Mutter hat schön was aus der Türkei eingeschleppt, glaube ich. Und ich habe mich so bei durch zwei Minuten Blickkontakt habe ich mir angesteckt.
Mhm. Die Erdogan-Grippe. Geht durch Blickkontakt,
Ich erspare euch die Details, aber vielleicht so eine Sache, weil das einfach so krass war. Ich war Samstagmittag, glaube ich, so dehydriert. Man sagt ja, Salzstangen wären gut bei Übelkeit und so. Mhm. Ich habe Salzstange gegessen und die ist einfach im Mund, ich könnte die nicht runterschlucken.
Die ist aber die Kotze gegen die Salzstange geklatscht.
Nee, noch nicht. Das wäre feucht gewesen wenigstens. Mhm. Also, ich habe wirklich einfach, ich will nicht sagen Brei, weil Brei klingt immer noch so feucht. Ich hatte wirklich einfach so Klumpen Salzstangen im Mund und musste das mit Wasser runterspülen, weil ich einfach keine Spucke hatte. Nix. Das hat erstmal so die erste halbe Woche nicht so angenehm gemacht und jetzt den Rest sitze ich immer noch so ein bisschen an meinem PC, der immer noch nicht so will wie ich. Obwohl immer noch irgendeinen falschen Treiber, irgendein Treiberproblem und deswegen immer mal wieder ein bisschen Stress mit Bluescreens und Dingen, die nicht laufen. Von daher nicht so schlimm wie deine PC-Probleme. Aber trotzdem ziemlich nervig.
Ja, wenn ich nicht so ein egoistisches Arschloch wäre, würde ich sagen, ich fühle mit dir, aber wen will ich verarschen, ne?
Ja, wie war's mit Mitleid bekommt man geschenkt, ne? Nein, muss man sich arbeiten.
passt also, du hast auch, du hast auch keinen Geek- und Nerd-Tipp. Also langsam, muss ich echt sagen, entwickelt sich das zu der schwersten Kategorie, eben weil die Community auch keine Geek- und Nerd-Tipps schickt. Was ich sehr schade finde. Wir haben natürlich eine coole Aktion gestartet. Ich improvisiere jetzt mal meine Geek- und Nerds. Wir haben eine coole Aktion gestartet, die ganz gut da reinpasst, nämlich unsere Rechner für 200 € Geschichte. Was ja auch in Richtung Geek und Nerd geht, so ein bisschen. Eduard hat gesagt, er ist dabei, von dem kriege ich eine Konfiguration für einen 200-Euro-Rechner. Ein Community-Mitglied hat mir eine sehr interessante Aufstellung schon geschrieben. Und zwar, wartet mal, der Cookie, find ich sehr gut, der hat einfach irgendwie so gesagt, ja, das und das kriegst du bei eBay für 80 € und so, sehr, sehr gut. Und der Clou an der Sache ist, dass mein Retter, schreibt mich gerade der Community Manager an von WoW und sagt, ja, die Collected Edition hast du dir spektakulär vorgestellt, hab so ein bisschen Enttäuschung im Unterton gehört in den Insta-Stories. Ja, warte mal, ich muss ihn mal eben ganz kurz zurückschreiben. War viel Licht und auch Schatten. Der stalkt mich, der Marc. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja genau. Also die haben zugesagt, der Daniel hat leider abgesagt, der sagt, er ist nicht mehr so drin in der Sache. Aber der Daniel, meinen Rechner, der mir das Leben gerettet hat, der jetzt hier war und mir seine Ersatzteile gegeben hat, damit ich überhaupt wieder arbeiten kann, der bei der glorreichen Firma Bit & Bytes arbeitet, dem habe ich das auch geschrieben, nachdem der Studio Daniel abgesagt hat. Und der hat gesagt, Alter, ich finde das so eine geile Idee, wir sind auf jeden Fall dabei, wir bauen das Ding auch bei uns im Laden nach und filmen das dann so ein bisschen, wie wir das bauen und wie wir das machen und verlosen das dann in deiner Community. Was hältst du davon? Dann habe ich gesagt, wow, geile Idee, bin ich sofort dabei. Ich bin unheimlich gespannt, wie das wird und ob die gängigen Spiele darauf laufen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon einige Konfigurationen bekommen, bin mir aber nicht sicher, ob die alle auch funktionieren. Beziehungsweise ob die ganzen Spiele darauf laufen. Und wenn wir dann ein so ein Gerät haben, wo man auch testen kann, wird das halt noch interessanter.
Das ist richtig. Ich bin auch super gespannt, weil ich kenne mich in dem Bereich zwar so minimal aus, ja, aber ich würde halt selber nie einen Rechner zusammenstellen. Den Rechner habe ich ja auch anderweitig zusammenstellen lassen. Aber ich weiß noch, mein erster eigener PC, so den ich mir selber gekauft habe, der hat damals, glaube ich, 200 bis 300 € gekostet. Und so gefühlt ging 80% dieses Geldes nur drauf, weil die Grafikkarte recht fett war und weil damals, glaube ich, DDR3 RAMs ganz neu waren und die brauchte ich oder wollte ich unbedingt haben für Stream. Das war so die Anfangszeit von Justin TV damals. Und dementsprechend bin ich natürlich jetzt gespannt, was man jetzt heutzutage so mit 200 € noch anstellen kann. Weil, ja.
Du hattest ja vorher auch so eine Krücke als Rechner, ne? War der mehr oder weniger wert als 200 €? Was meinst du? Wahrscheinlich weniger, ne?
Weniger. Also ja. Mein letzten Rechner, ich glaube, ich habe ja zwei Krücken gehabt. Haha, ich hab's ja aufgeteilt. Das eine war mein Laptop. Der hat, glaube ich, 250 gekostet. Der ging auch eigentlich, als der neu war, nur irgendwann. Ja,
Alter. Ich gebe gerade mal ein System Requirements FIFA 20. Weil ich meine, das ist ja das meistgespielte Spiel der Welt, haben wir gelernt. Und requires R9 62X Grafikcard. Core i5. Das heißt, das wird doch safe dann auf so einer alten Kiste nicht laufen, oder? Mit dem i5. 8 GB Memory. Ich glaube, also FIFA werden wir da nicht zum Laufen kriegen.
Das wird die nächste spannende Sache. Mein alter PC hatte noch 4 GB RAM. Da kannst du gar nichts mitmachen. Ja,
ja, okay. Aber vielleicht kriegen wir ja WoW und Hearthstone auf dem Ding zu laufen. Wir werden das testen und das wird, glaube ich, eine coole Sache. Ja,
ganz ehrlich, WoW kriegst du, glaube ich, auf fast allem zum Laufen. Also WoW bin ich relativ optimistisch, dass das funktioniert. Die andere Sache ist natürlich, wie gut funktioniert es zum Beispiel in Raids oder so. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Weil ich weiß zum Beispiel, ich konnte auf meinem Laptop, ich konnte WoW zocken. Ein bisschen geruckelt, aber ging. Wenn ich aber mal so dumm war und in irgendwie einen Raid gegangen bin, dann hatte ich so Sachen wie zum Beispiel meinen legendären LFR Archimond Raid. Den wollte ich so quasi vor dem Add-on-Wechsel nochmal eben mitmachen. Und ich bin praktisch rein. Das Laden hat ewig lange gedauert. Durch das Laden haben die dann schon mal den Boss angefangen. Ich stand dann, als ich reinkam, mit irgendeiner Fähigkeit drin, hatte ich praktisch Standbild, war tot und hab mir dann den restlichen Boss für tot angeguckt. Weil im LFR rest ja auch keiner. Das war mein Archimon-Kill. Ob sowas halt funktioniert, das würde mich interessieren.
Wir werden das sicherlich testen. Aber ja, gut. Hearthstone und so. Wir werden einige Spiele einfach testen und ein lustiges Video draus machen, dann schauen wir mal. Das zweite, was ich zum Thema Nerd und Geek habe, ist eine Mail, die ich von einem Community-Mitglied gekriegt habe. Und zwar schreibt mir der Monkey. Er sagt, hi Steve, ich wollte nochmal nach dem Stand der N64 fragen. Ich verstehe natürlich, dass nach dem Umzug noch nicht alles ausgeräumt ist und als frischgebackener Vater, jada, viel um die Ohren. Aber es wäre super, wenn du es hinbekommst, die Konsole mit bezagtem Zubehör und Games mir wieder zukommen zu lassen. So. Das heißt, irgendwann im alten Studio, oder ich glaube sogar im allerersten Studio in Bremen, hat der Monkey mir mal seine N64 geschickt mit allen möglichen Krams, mit Controller, mit 1000 Spielen, unter anderem Wave Racer und so weiter. Und hat mich, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal daran erinnert, dass er es gern zurück hätte. Und ja, jetzt muss ich irgendwie durch meinen Dachboden kriechen und die N64 rauspuckeln und die zurückschicken, weil die war ja nur geliehen. Das ist mir jetzt im Nachhinein auch klar geworden. Aber ja, Retro-Konsolen wäre das Stichwort. Und wo wir gerade dabei sind, habe ich auf meinem Blog Werbung entdeckt für die Sony PlayStation Classic Konsole. Ist ein super Übergang von mir, oder? Brillant übergeleitet, ne? Toll. Und ich frage mich immer, klatschst du gerade oder was machst du?
Ja, ja.
Okay, danke. Frage ich mich immer, ob diese ganzen Mini wieder aufgelegten Klassik-Konsolen irgendwas taugen. Ich habe die Werbung drauf gemacht, weil ich habe also bei meinem Amazon-Template kann ich ja eingeben irgendwie ein Stichwort. Und da sucht er dann irgendwie ein Bestseller-Produkt raus. Und ich glaube, ich habe da Sony eingegeben oder so. Und dann warf er mir diese Sony PlayStation Classic-Konsole aus, die lustigerweise schon mal, wenn du dir kaufst, eine USK-Empfehlung von 16 hat und eine PEGI-Empfehlung von 18. Das finde ich schon mal spannend. Ansonsten sind da 20 Games vorinstalliert. Ich fand genau eins interessant, das war Tekken 3. Der Rest war nicht so geil an Games, die da drauf ist. Und als sie rauskam, hieß es irgendwie, dass man keine Spiele nachinstallieren können wird. So, pass auf, jetzt geht's noch weiter. Jetzt habe ich mir das Ding auf Amazon angeguckt und scroll so runter. Und dann sehe ich so, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so USB-Sticks dafür, wo dann irgendwie plötzlich steht, True Blue Mini Pack für PlayStation Classic, 101 Spiele. Und ich kann mich daran erinnern, als das Ding announced wurde und alles unbedingt haben wollten, oh geil, PlayStation 1 und so, da gab es nämlich die Pressemeldung von Sony, dass man keine Spiele nachrüsten kann. Aber scheinbar hat sich das nämlich jetzt geändert, weil nämlich Amazon voll ist von diesen True Blue Mini Packs, wo du halt Spiele nachrüsten kannst.
Aber sind das denn offizielle Verkäufe?
Oder das ist so genau eine gute Frage. Ich meine, es ist über Amazon. Von daher, die liegen so im 20-Euro-Bereich. Das heißt, wenn ich mir so einen Stick kaufe, da ist auch sogar ein PlayStation-Logo drauf. Ein PlayStation-Classic-Logo. Over 100 of your favorite PlayStation 1 Games. Und da ist dann wirklich alles dabei, was es so gefühlt jemals auf dieser Konsole gab. Für ein 20. Und dann kannst du nämlich deine Classic PlayStation 1 Konsole plötzlich mal sehr attraktiv machen, wenn du 20er mehr bezahlst. So. Und das wusste ich auch nicht. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Und deshalb passt das hervorragend, finde ich, in diesen Gurk-und-Need-Bereich, wollte ich jetzt wieder sagen.
Ja, also ich hat das jetzt auch nicht gedacht. Es ist halt nur die Frage, wie gesagt, ob das offizielle Verkäufe
True sind. Blue Mini heißt das und es ist ein dickes PlayStation Classic-Symbol drauf und sie verkaufen es bei Amazon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht erlaubt ist.
Nicht erlaubt, habe ich ja nicht gesagt, aber halt, ob das halt, ne?
So, hier ist eine Liste von allen Spielen, die da drauf ist. Das ist wirklich, da ist sogar SimCity 2000 drauf, Simpsons Wrestling, Resident Evil, gefühlt 28 Teile. Richtig geil. Madden NFL 98, was haben sie denn an FIFA? FIFA Zocker 2005. Diablo 1, Alter, ich dreh durch. Geil. WWE SmackDown 2. Hammer, ja. Also, die Frage, die ich dazu habe an die Community ist, erstens, funktioniert das? Hat das irgendjemand getestet? Zweitens, Sony hat angekündigt, dass man keine Spiele nachrüsten wird, können wird. Wieso geht das auf einmal? Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ich konnte mir diese Frage noch nicht durch Recherche selbst beantworten, aber vielleicht kann das ja jemand aus der Community machen. Und warum True Blue steht bei allen diesen Dingern drauf? Es scheint so, dass es kein Sony-Produkt ist. Also, wenn Sony sagt, man kann die Spiele nicht nachrüsten irgendwie, wieso schafft es und wie schafft es vor allen Dingen ein Fremdanbieter, der so einen Stick dafür rausbringt?
Es scheint so, ich habe das jetzt gerade einfach mal ganz
dumm recherchiert.
Es scheint wohl wirklich so zu sein, dass das eher eine, also quasi so eine Hilfestellung, also Hilfestellung in Anführungszeichen zum Modden ist. Es scheint also weiterhin so zu sein, dass
das nicht geht und du musst so einen komischen Stick dann installieren oder was?
Genau.
Chip installieren.
Genau, also irgendwie muss man das wohl.
Ah, so wie früher. Wir hatten früher auch mal so auf der PlayStation 1 so einen Boot-Chip, damit man illegale Spiele drauf zocken konnte. Also habe ich natürlich nie gemacht.
Ja, ich nicht. Warum sollte ich die PlayStation Classic hacken und so weiter und so weiter? Also das scheint wirklich so eine. Ich vermute mal einfach, es wird von Sony Seiten aus geduldet.
Ich meine, dass die das Symbol klauen, ne? Wenn das was Illegales ist oder was grauzonenmäßig. Also eigentlich müsste, wenn ich Sony würde ich dazwischen hauen, ne?
Ich glaube aber auch.
Aber gut, die machen die Konsole attraktiver damit irgendwie, oder?
Genau. Und weil ich meine, die Konsole, so wie sie ist, die ist ja fertig für Sony und sie ist verkauft. Also Sony hat ja nichts mehr davon. Es kann ihnen ja eigentlich egal sein.
Und sie verkaufen vielleicht mit so einem Stick und der Idee oder der.
Verkaufen sie noch mehr Konsolen.
Genau, ja. Aber ich finde es schon dreist. Also wenn das illegal ist, da ist ein dickes PlayStation Classic-Symbol auf der Verpackung, ne? Das ist also quasi ein fremder Trademark. Steht auch, wie das funktioniert? Musst du da wirklich so einen Mod-Chip reinmachen, damit du die laden kannst?
Weiß nicht. Ich habe ja einfach mal so einen Blog-Eintrag gefunden. Den müsste ich jetzt nebenbei.
Alles klar. Vielleicht kann die Community das beantworten. Und wo wir gerade bei diesen ganzen Classic-Konsolen sind, es gibt ja auch die NES Classic, oder? Classic Mini, genau.
Ja.
Da ist ja wahrscheinlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Spielen drauf, oder? Warte mal.
Ja, aber ich glaube, die konnte man nachrüsten. Also die hat.
Nintendo Classic Mini Entertainment System, genau das ist das doch, oder?
Genau, aber ich meine mich zu erinnern,
da Mini, ja. Das kostet aber auch 70 Euro, ist nicht auf Lager. Und.
Die war doch damals so schnell vergriffen, oder?
Hm.
Ich glaube, die hatten einfach in sehr kleiner Stückzahl nur hergestellt.
Der Mini-NES-Controller kann auch zum Spielen von NES-Titel für Virtual Console einer Wii oder Wii U eingesetzt werden. Interessant. Da steht aber nicht, was für Doch da, die Liste steht drauf. Okay. Oh, Zelda 2, The Adventure of Link. Ho, 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 ho. Aber so ein Stick oder wie man die nachrüstet, weiß ich nicht. Steht ja auch nicht dabei. Es ist immer spannend, das rauszukriegen irgendwie. Also, dass da irgendwelche Leute dann. Naja, gut. Vielleicht, ich bin mir sicher, dass die Community sowas weiß. Passt auf jeden Fall hervor in den Geek- und Nerd-Bereich. Falls ihr also Fans wart von der PlayStation 1 und sagt, ich habe mir die Classic Mini nicht gekauft, weil irgendwie 20 Spiele fand ich nur unverschämt und man konnte keine nachrüsten. Scheinbar gibt's da jetzt einen Weg, nur dass ihr es wisst. Und es gab nicht nur ein Stick mit 100 Spielen, sondern es gibt so gefühlt 20 Sticks. Das heißt, da würde es jedes PlayStation 1 Spiel, was es jemals gab, in irgendeiner Form geben. Von daher, wenn ihr das wollt und keine PlayStation 1 Konsole mehr habt oder was weiß ich was, oder den bequemen Weg gehen wollt, um alle Spiele zu haben, ist das eure Gelegenheit, ja.
Vielleicht an der Stelle kurz angeworfen, weil ich es gerade auf Amazon nochmal nebenbei in den Vorschlägen gesehen habe. Weil mich das vor ein paar Jahren extrem überrascht hat. Ich habe das nicht gewusst, ich war da ziemlich noob. Man kann ja auch mittlerweile Controller für die Nintendo-Sachen nachbestellen. Also zum Beispiel N64-Controller. Sowohl für USB, für den PC, als auch halt wirklich noch für die klassische Konsole. Also wenn man irgendwie, was weiß ich, noch eine N64 hat und bei einem auch der Analogstick mal wieder komplett durchgeleiert ist, das Ding ist ja eine komplette Schwachstelle. Sehe ich gerade, kostet 18 Euro oder so, kannst du den neuen N64-Controller nachbestellen. Natürlich auch nicht von Nintendo. Aber die Dinger sollen wohl auch recht gut funktionieren.
Haben wir damals auch gemacht im Studio, glaube ich, weil unsere total abgeleiert waren.
Ja, genau. Ich habe, glaube ich, 3 Stück hier liegen. Da ist bestimmt bei allen auch der analoge.
Ist auch so ein Retro-Guy.
Ich habe jahrelang praktisch konsoltechnisch nur die N64 gehabt. Das ist so meine absolute Kindheitskonsole. Von daher, ja. ich habe auch normalerweise immer einen Fernseher im Haus, der sie noch einigermaßen gut packt. Ich kann es ja leider auch nicht auf jeden Fernseher benutzen. Du kannst nicht einfach einen großen Flatscreen anschließen, da kannst du nichts drauf erkennen.
So, ich suche jetzt gerade noch eine schöne Frag-Steve-Frage, die wir vielleicht hier rein machen können. Aber keine Ahnung, die Community ist, was Podcasts und sich daran beteiligen und so weiter angeht, in den letzten Tagen und Wochen und Monaten echt ein bisschen dünn. Es kommt echt wenig rein, was ich schade finde. Es kommen Briefe und so weiter. Aber auch ja, keine Ahnung, den hier wollte ich letztes Mal schon vorlesen. Ich habe noch einen zweiten, den ich dann im regulären Podcast, also in meinem Einzelteil vorlese. Aber vielleicht kann ich den hier mal vorlesen, weil es vielleicht beinahe als angehende Lehrer auch irgendwann betrifft. Du stehst auf Lehramt, oder? War das so, oder?
Ja.
Ich lese mal vor, um mir noch mal ein bisschen Interaktion mit der Community reinzubringen. Hallo Steve, mein Name ist Agi, dein Podcast verfolge ich seit ungefähr 2 Jahren. Mein Freund ist schon seit Jahren stiller Zuhörer und verschlingt jeden Podcast von dir. Du gehörst seit 2 Jahren zu unserer abendlichen Einschlafroutine. Darüber freue ich mich mal weniger. Weniger in jenen Momenten, wenn ich halt lieber mit meinem Freund abend im Bett quatschen möchte. Er ist halt eher einseitig. Lach. Naja, passt. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen für dich. Erstens, Steve, was tust du, Steve Krömer, eigentlich für die Umwelt? Ja, die Frage wurde mir jetzt halt oft gestellt, weil ich es ja wage, irgendwie immer das gut zu finden, was Frau Thunberg macht und so weiter. Ja, das ist halt das Ding. Was mache ich eigentlich für die Umwelt? Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich mache. Ne? Ich glaube, in den letzten Wochen, wenn ihr euch da erinnert, irgendwie, ich benutze keine Plastiktüten mehr. Ich habe mir so ein Obstnetz gekauft. Mein nächstes Auto wird ein Elektroauto sein. Wenn ich es mir leisten könnte, wäre es jetzt schon das. Ich passe beim Fleisch auf. Wir kaufen nur Fleisch von unserem Schlachter, eben weil wir gegen Massentierhaltung sind und dadurch wissen, wo das Fleisch herkommt. Das sind so die Kleinigkeiten im Leben. Aber ich glaube, dass es genau darauf ankommt, nämlich diese ganzen Kleinigkeiten im Alltag irgendwie. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich erwarten, dass ich sowas sage wie, ja, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nee, mache ich aber nicht. Weil meine Arbeit eine Dreiviertelstunde mit dem Auto weg ist von mir. Von daher, nein, mache ich nicht. Aber wie gesagt, also es sind die Kleinigkeiten, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte, im Sinne von, wie gesagt, die Elektroautos endlich mal eine bessere CO2-Bilanz hätten und sie bezahlbarer wären, würde ich mir sofort ein Elektroauto kaufen, ja.
Aber das ist ja genau auch die Sache, also ich cheat da jetzt einfach mal rein,
ja.
Zum Thema, fährst du mit dem Fahrrad zum Auto? Fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit? Ich habe ja gesagt, als Student, ne, ich habe natürlich ein NRW-Ticket, mehr oder weniger, und kann deswegen einfach gratis Bus fahren. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, würde ich das nicht können, dann hätte ich mir, glaube ich, am Anfang meines Studiums auch schon überlegt, direkt einen Führerschein zu machen, weil ich auch nicht irgendwie bestimmt locker dann 1-2 Stunden jeden Morgen oder jeden Tag hin und zurück und so weiter mit dem Fahrrad fahren würde zur Uni. Schleppst ja dann auch noch irgendwie Taschen mit und so weiter. Also Leute, die wirklich ernsthaft verlangen, so von wegen, ihr müsst mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, die leben wahrscheinlich in Ostfriesland und haben einfach, bei denen ist alles nebenan und die haben halt irgendwie super gut ausgebaute Fahrradwege, was ja das nächste Ding ist.
Ja, wie gesagt, also mein Chef zum Beispiel fährt immer zur Arbeit mit dem Fahrrad, aber der kommt doch aus dem Ort und von da ist es dann auch noch was anderes. Das Ding ist, ich versuche halt im Rahmen meiner Möglichkeiten das zu tun. Ich glaube, dass diese viele, viele Kleinigkeiten und diese ganzen kleinen Stellschrauben es sind, worauf es ankommt irgendwie. Ne? So.
Genau.
Und wenn ich mehr tun könnte, wenn mir mehr Möglichkeiten geboten, also wie gesagt, man erwartet ja immer von jemandem, der sich dann für Thunberg und für diese ganze Initiative ausspricht. Das ist so wie mit den, du bist für Flüchtlinge, ja, dann kannst du ja einen bei dir aufnehmen. Das ist halt immer so eine lächerliche Diskussion. Man erwartet immer von solchen Leuten, dass sie dann ganz viel machen, aber ich mache das, was in meinen Möglichkeiten ist. Und wenn alle diese Sachen machen würden, irgendwie, wie irgendwie darauf achten, dass sie das Fleisch, was sie essen, irgendwie, dass das halt nicht aus der Massentierhaltung kommt. Oder auch nicht mehr so viel Fleisch zu essen. Oder wie gesagt, keine Plastiktüten mehr zu benutzen und ja, keine Ahnung, Müll vernünftig trennen macht ja eigentlich jeder. So, das sind so die Kleinigkeiten. Und ja, ich wüsste nicht, was ich sonst noch tun sollte, ne? Irgendwie. Ist schwierig.
Ja, also ja. Wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, das ist halt dieses, die Politik der kleinen Schritte.
Ja.
Und es tut, dann tut es halt auch keinem weh. Also ich glaube, dass du keine Plastiktüten mehr benutzt, ist jetzt nicht so, wo du nachts schweißgebadet aufwachst.
Nee.
So.
Okay, zweite Frage. Auch für einen Mann bist du ja eher später Vater geworden. Macht dir das manchmal Angst?
Auch für einen Mann bist du manchmal später Vater geworden.
Ja, also das ist, glaube ich, das übersetze ich jetzt mal so, dass es natürlich für eine Frau schlimmer ist, biologische Uhr und so weiter, ne? Wenn sie später Mutter wird.
Ja, gut.
Für einen Mann nicht, ich glaube, so ist das gemeint. Und das macht dir manchmal Angst. Finde ich schwierig, was sie, Agi, er, weiß ich nicht, was sie oder er damit meint. Meint er sie, ob ich Angst davor habe, dass ich schon so alt bin? Und wenn Leo irgendwie 20, 30 ist, ich schon ein alter Knacker bin? Oder macht mir das Angst, so von wegen, dass ich Angst hatte, Vater zu werden und dass ich deshalb so lange gewartet habe? Aber wahrscheinlich eher das Erstere, glaube ich. Also, ja, keine Ahnung. Ich finde, das habe ich schon oft gesagt, um Vater zu werden oder um ein Baby zu kriegen, finde ich, muss alles passen. So. Und bei mir war es einfach so, dass bis zu Leos Geburt oder bis zu der Partnerin halt immer irgendwas nicht gepasst hat in meinen Beziehungen. Ich hatte immer lange und glückliche Beziehungen, so ist es nicht. Natürlich am Ende nicht mehr glücklich, aber das hat eine beendete Beziehung nur mal so an sich. Und es war immer irgendwas, was nicht gepasst hat für diesen Schritt, irgendwie das Kind zu bekommen. Und diesmal hat alles gepasst. Und ich bin halt einfach niemand gewesen, wo das so eine hohe Priorität hatte. So, ich muss unbedingt ein Kind kriegen, ich muss unbedingt Vater werden, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben. Ich habe es einfach laufen lassen, habe gesagt, ja gut, wenn es irgendwann passiert, dann ist es so, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, was soll's. Ich bin ja früher ein glückliches Leben. Ich definiere jetzt mein Glück und mein Leben nicht darüber, irgendwie, ob ich noch Vater werde oder nicht. Was ja viele tun, was auch okay ist. Keine Kritik an diesen Leuten. Aber die Menschen sind ja unterschiedlich und bei mir war es halt so, ja, wenn es passiert, dann cool, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Und es ist jetzt noch passiert, irgendwie, ich bin jetzt wirklich sehr, also ich finde es schon sehr alt, 45 für Vater sein. Naja, ich war ja 44, als Leo geboren wurde, aber trotzdem ist es ja eigentlich sehr, sehr alt. Aber auch das hat natürlich auch Vorteile, ne? Ich glaube eigentlich, also ich finde so Vater zu sein und jetzt so das erste Jahr mit Baby war halt schon eine gewaltige Herausforderung. Und wir waren echt schon manchmal, weil Leo natürlich auch ein sehr aktives Kind ist, und ich würde sagen, fast, naja, schwierig. Naja, kann man immer schwer sagen, wenn man keinen Vergleich hat, aber ich glaube, dass Leo auch ein bisschen schwierig ist. Für uns war das schon wirklich, waren wir wirklich teilweise an der Grenze und wir sind beide wirklich erwachsen und haben schon einiges erlebt. Meine Freundin ist zwar ein paar Jahre jünger als ich, aber trotzdem, wir stehen halt irgendwie mit beiden Beinen im Leben so, ne? Und ich frage mich dann immer irgendwie, wie das irgendwie 20-Jährige schaffen, diese wahnsinnige Herausforderung zu bewältigen irgendwie. Und ich glaube, wie gesagt, dass es, wenn du mit 20 Vater wird oder Eltern wirst, hast du auf jeden Fall den Vorteil der Jugend. Und bis wenn dein Sohn irgendwie 20, 30 ist, bist du halt nicht Oma Tic-Tac. Auf der anderen Seite fehlt dir halt noch viel Lebenserfahrung, ne? Und du machst vielleicht auch ein paar Sachen falsch beim Elternsein, die du halt mit 30 oder Ende 30 oder in meinem Fall über 40 halt nicht mehr machst. Von daher denke ich, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ich denke natürlich auch drüber nach, wie es ist, wenn Leo groß ist und keine Ahnung, wenn Leo 20 ist, bin ich halt 64, ne? Das ist halt schon, also hoffe ich, dass ich dann 64 bin und nicht schon vorher irgendwie um die Ecke biege. Aber ja, das ist natürlich schon blöd, ne? Meine Freundin hat auch einen relativ alten Papa irgendwie, aber der ist noch jünger, als ich sein werde, von daher, ja, mal keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist keine Sache, über die, also klar, denkt man mal darüber nach, aber es ist nichts, wo ich sage, da habe ich Angst vor. Ich finde, Angst ist auch ein viel zu großer Begriff dafür. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig interpretiert, AG, ob das ist, was gemeint oder was du gemeint hast, mit dem macht es dir manchmal Angst. Weil ich wüsste nicht, warum mir das sonst in irgendeiner Form Angst machen sollte.
Aber wenn dich das auch vielleicht einfach mal tröstet,
ja?
Zumindest für die nächsten Jahre, ich habe mal gerade den Kopf überschlagen, mein Vater wäre jetzt, glaube ich, auch 64 oder 65, weiß es gerade nicht genau. Da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, ich habe einen alten Vater, auf die Idee kommt ein Kind nicht mal.
Ja, ach, also ich glaube, dass ich auch mit 16 noch ein cooler Dude sein werde, von daher, ich mache mir da gar keine Gedanken. Drittens, was schaust du aktuell auf Netflix? Ich bin immer noch bei Mad Men. Wir sind jetzt gerade Staffelfinale der vorletzten Staffel. Das gucken wir am Samstag, weil morgen ja Stream ist. Mad Men ist eine großartige Serie. Ich habe ja im letzten Stream schon davon erzählt. und habe dann das Wort Neger benutzt, woraufhin dann der halbe Channel und Maris ausgerastet ist, weil sie gesagt haben, oh Gott, du darfst dieses Wort nicht sagen, das führt zum sofortigen Bann auf Twitch irgendwie. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt, ehrlich gesagt, weil es gibt natürlich noch eine Verschärfung dieses Wortes Neger, was dann auch eine rassistische Note hat, und das habe ich halt nicht verwendet. Das Ding ist halt, Madman spielt halt irgendwie in den 60ern und später auch in den späten 60ern. Und das Spannende und das Faszinierende an der Serie, finde ich, ist halt die Werteverschiebung, die es da noch gibt. Also die Serie ist halt sehr authentisch, habe ich immer wieder gelesen, und gibt halt irgendwie den Zeitgeist der damaligen Zeit wieder. Nämlich, dass Männer irgendwie unglaubliche Machos waren, die Frauen noch eine klare Rolle hatten, nämlich die Mutter zu sein, die in der Küche steht. Die ganze Folge über nur eigentlich in jeder Einstellung irgendwie der Hauptdarsteller Donald Draper halt irgendwie eine Fluppe in der Hand hat, weil sie damals noch dachten, Zigaretten sind gesund. Und ständig Alkohol trinkt. Also diese Serie bestimmt eigentlich zu 90% nur aus irgendwelchen Macho-Typen, die ihre Frauen bescheißen. Also es wird nonstop. Jeder in dieser Agentur, also es handelt halt, also inhaltlich ist es halt eine Werbeagentur in den 60ern. Das heißt so die Anfänge der Werbung und der Werbeindustrie. Und ja, alle, die da in dieser Werbung, in dieser Firma irgendwie weit oben sind, bescheißen ihre Frauen und heiraten neu und sie trinken, saufen, und ist ganz spannend. Aber was spannend ist wirklich halt diese Wertevorstellung, ne? Also auch, dass die Afroamerikaner, wie die dargestellt werden, ne? Also die Serie nimmt halt auch historische Ereignisse auf und verarbeitet den Mord an JFK, es war ja ein Anschlag, und die Ermordung von Martin Luther King war gerade, und keine Ahnung, der Vietnamkrieg. Das wird alles, also die ist sehr authentisch, die Serie. Das macht sie auch so interessant. Aber wie gesagt, also die Afroamerikaner spielen in dieser Rolle, glaube ich, sehr authentisch, halt immer irgendwie die ja, keine Ahnung, die devoten, unterwürfigen Bediensteten, muss man fast sagen, ne? Und sie werden halt von allen, als wäre es das Normalste auf der Welt, halt Neger genannt. Wo wir natürlich mit unserem Zeitgeist heutzutage erstmal zusammenzucken, wenn wir das hören. So. Und das meine ich, ne? Also dieses Ganze, all das drumherum macht so interessant, wie gesagt, auch wie sie mit Frauen umgehen und die Rolle der Frau. Und ich habe dann im Stream gesagt, dass ich es extrem traurig finde, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Beinazar, dass ich auf einer Plattform streamen muss, beziehungsweise es keine wettbewerbsfähige Alternative gibt, wo ich bestimmte Wörter nicht sagen darf, ohne Angst zu haben, gebannt zu werden. In einer Demokratie. So. Und wenn ich von einer zeitgenössischen Serie berichte und das Wort Neger in den Mund nehme, dass ich dann irgendwie, und das war sich der Chat eigentlich, jetzt damit rechnen muss, dass mein Channel bald weg ist, kurzfristig.
Ja, es ist immer eine Kontextfrage. Also wenn du jetzt einfach so vor dich hingeredet hättest und hättest über Schwarze geredet und hättest da irgendwie gesagt, was weiß ich, irgendein Vorfall in den USA, und du hättest so gesagt, was weiß ich, was will denn der Neger eigentlich? Dann würde ich sagen, hätte ich verstanden, dass Leute sagen, nee, boah, Steve, das war jetzt aber ein bisschen. Aber wenn du eben im Kontext dieser Serie ist, und das ist ja genau wie du sagst, eine zeitgenössisch, dann ist das halt so. Dann ist das ja.
Ja, aber ist es nicht traurig, dass du über jedes Wort nachdenken musst, was du sagst, damit nicht irgendein Social Justice Warrior Admin von Twitch durchtritt und dir deinen Channel wegbannt? Das finde ich aber extrem erschreckend irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Diese ganze Politik von Twitch der letzten Monate geht mir unfassbar auf den Sack. Ich weiß nicht auch nicht, was die Quelle dieses Übels ist. Ob es Amazon ist, die im Hintergrund sitzen und sagen, wir wollen Twitch endlich family-friendly machen. Das war ja scheinbar der Plan dahinter, dass diese Offensive daher kommt. Ich verstehe es echt nicht irgendwie. Und ich sag's dir, wie es ist. An dem Tag, wo Mixer wettbewerbsfähig ist und mir dieselbe Kohle für Abos und Werbung und schwarzes Brett und so weiter zahlt, die ich bei Twitch verdiene, weil das mittlerweile echt ein ganzes Unternehmenverdienst ist und irgendwie die ganzen Einbußen, die ich bei Amazon habe, ganz nett auffängt. Sonst würde ich jetzt schon bei Mixer streamen, weil mir diese Übergriffigkeit von Twitch und dieses, wir geben dir in der Demokratie, wir machen einen auf weltoffen und Social Justice und wir sind alle und Diversity und so weiter, aber gewisse Wörter dürft ihr hier nicht sagen irgendwie. Tut mir leid, aber das ist faschistisch. Ja, also das ist faschistisch. Wenn du irgendwelchen Leuten quasi sagst, okay, diese Wörter darfst du nicht sagen. Zum Beispiel hat mir Maris erzählt, wenn du Faggot in deinem Stream sagst, ich sag's jetzt mal so, wir sind ja gerade nicht auf Twitch, wird dein Channel gebannt. So, und ich bin da total bei dir. Da muss doch ein Kausalzusammenhang da sein. Da musst du doch dir die Mühe machen, als Admin da in den Stream reinzuhören und zu sagen, okay, was hat der jetzt gesagt, in welchem Zusammenhang? Nee. Dieses Wort, so, ist egal, wie du es benutzt, führt zum sofortigen Bann deines Channels. Und das ist für mich Faschismus. Punkt. So, und dann können die sich mit ihrer Social Justice Dings, können die mich am Arsch lecken. Das muss ich echt sagen. Mich triggert das richtig. Balthasar. Du siehst es ein bisschen anders, vermutlich.
Ich sehe es ein bisschen anders, aber, also im Kern, das muss man trennen. Im Kern, allein überhaupt für ein Wort direkt gebannt zu werden.
Wir sind weltoffen, wir sind Twitch, wir sind weltoffen. Aber wenn du sagst das Wort, dann bannen wir dich.
Wir müssen jetzt nicht wieder aufräumen, aber als damals du deinen Bann kassiert hast, habe ich ja auch gesagt, da kannte ich aber den Mitschnitt nicht. Ja, da habe ich quasi nur.
Was, für ein Penisbild?
Nee, nicht das.
Achso.
Das war's.
Achso, für Twitch Horse, das.
Genau, ja. Genau. Für Twitch Horse, und du wurdest ja wegen hier transphoben Verhalten. Das waren, glaube ich, die beiden Anklagepunkte, oder?
Ja, irgendwie so, ja.
Wegen hier den Summer Games dann quick.
Ja, weil ich noch gesagt habe, dass mir das auf den Sack, ja, ist klar.
Wo ich halt gesagt habe, okay, ja, ich, also er zum einen, ich habe damals seine Meinung nicht geteilt und ich kann verstehen,
was total okay ist. Darum geht's ja. Also das ist ja, genau, das ist ja das Ding. Jedem seine Meinung lassen. Wenn ich sage, mir geht diese übertriebene Social Justice Bewegung beim Speedrun-Marathon auf den Sack, dass du in jeder Einstellung drei Transen siehst, weil sie irgendwie so weltoffen wie möglich sein wollen irgendwie und da diese Social Justice reinpushen, sodass es fast schon Anbiederei ist und mir tierisch auf den Sack geht, weil es so aufgezwungen ist, weil es nicht natürlich ist. Irgendwie in jeder Einblendung bei diesem Event hast du alle Rassen, irgendwie alle Sexualitäten, und das geht mir auf den Sack. Das ist so übertrieben, das ist so aufgezwungen. Mehr habe ich nicht gesagt. Und das ist nicht homophob, sondern es ist einfach eine Meinung, über die man diskutieren kann. Ich respektiere doch auch, wenn du sagst, du siehst das anders. Das ist doch total legitim, das anders zu sehen. Du kannst doch nicht jemanden bannen für eine Meinung, die dir nicht passt. Oder?
Ja, genau. Also ich habe damals, es hing sich an irgendeinem Wort auf, glaube ich, das du gesagt hattest, war irgendwie Transenparade oder irgendwie SUV-Parade, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Wo ich halt damals gesagt habe, okay, ich könnte verstehen, wenn Twitch-Admin sich das anguckt und sagt, du, wenn auch nur indirekt, ja, aber du beleidigst quasi damit eine andere Streamer-Gruppe, wir verwarnen dich jetzt dafür. Das hättest du wahrscheinlich immer noch anders gesehen, dann hätte ich gesagt, okay, da habe ich Verständnis für. Aber dir dafür, glaube ich, 3 Monate oder was, den Channel wegzubannen, oder für 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr. Das fand ich damals schon übertrieben. Und wenn es jetzt halt darauf angekommen ist, dass das irgendwie so Trigger-Words existieren, die quasi gehen nicht über los, sondern direkt ins Gefängnis sind, da habe ich auch absolut kein Verständnis für. Sorry, fehlt mir.
Diversität, völlig. Weltoffen, wir sind so toll, aber. So, das ist halt, das ist nämlich das Ding. Das ist so, das passt nicht zusammen. Irgendwie weltoffen, aber Meinungen unterdrücken wollen, die einem nicht passen politisch. Finde ich schwierig. Egal. Es war jetzt, glaube ich, gar nicht das Thema, ne? Wie kam ich denn jetzt da drauf? Ach so, Mad Men, Netflix, genau. Die Frage war, was schaust du aktuell auf Netflix? Das war die Frage, lustig. Ja, also Mad Men kann ich jedem empfehlen. Ist eine bombastische Serie, hat auch abgeräumt, hat super viele Golden Globes und Emmys gewonnen. Beste Serie, John Hamm, bester männliche Hauptrolle für diesen Don Draper. Ist wirklich was Geiles, und mir haben auch schon viele für diesen Tipp gedankt und haben gesagt, ja, total cool, weil ich es empfohlen habe als Serie irgendwie, die für Pärchen interessant ist, weil man meistens ja irgendwie unterschiedliche, ne, Männer wollen immer irgendwie Splash und Action und so weiter sehen und Frauen immer Frauenserien, und das ist eine Serie, die für beide interessant ist. Ist immer schwierig, sowas zu finden, für mich und meine Freundin auch. Von daher ist das echt ein guter Tipp, Mad Men. Auf Netflix, ja, keine Ahnung, Netflix habe ich in letzter Zeit nicht viel Gutes gefunden. Es gibt so viele, ich habe dieses angefangen, weil das in meiner Serienempfehlung war, Raising Diane, das ist diese Geschichte irgendwie von dem Jungen irgendwie, wo der Vater stirbt und die Mutter muss ihn alleine aufziehen, und er entwickelt dann so Superkräfte irgendwie, und ich hab da 2 Folgen von geguckt und habe ich gedacht, nee, danke, weil das wirklich so auf Kinderserie getrimmt ist und er lässt dann das Spielzeug fliegen und es ist ganz, ganz furchtbar. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen.
Im Moment ist so eine Trockenphase irgendwie, also ich habe die letzten Tage jetzt eigentlich auf Netflix, wenn ich irgendwas geguckt habe, habe ich irgendwie alte Filme oder sowas nachgeguckt, die mir einfach noch fehlten. Ich muss zum Beispiel zu meiner Schande gestehen, ich habe in meinem Leben noch nie Alien gesehen.
Ja.
Das hatte ich jetzt mal nachgeholt.
Ja, ich bin ja kein Fan davon, ne?
ich fand es jetzt auch nicht so spannend, dass ich gesagt hätte, jetzt möchte ich die anderen auch noch.
Aber es ist halt cool, viele finden das halt super. Was ich noch erzählen wollte, ich habe ja dieses, warte mal, die geilsten Serien bis zum Ende des Jahres, da war ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, Carnival Row dabei.
Habe
ich
das letzte Woche schon erzählt? Haben wir letzte Woche groß drüber geredet.
Ach so, okay, ja gut. Also, wie gesagt, gibt es jetzt schon auf Amazon in Original Englisch mit deutschen Untertiteln und am 22. November dann komplett auf Deutsch. Ist gut, aber wie gesagt, sind nur 8 Folgen und auch wenn es gut ist, ist es so schnell vorbei, dass du gar nicht weißt, was dir passiert ist. Ich bin mal gespannt, ob diese Entwicklung irgendwie, dass Serien immer weniger Folgen haben, noch weitergeht und du bald neuerdings Staffeln mit 3 Folgen hast, weil irgendwie geht mir das total auf den Sack, 8 Folgen sind so, dann viel zu wenig.
Das gibt es schon.
Ja, bei Sherlock wollte ich gerade sagen, aber die sind auch 1,5 Stunden lang, ne?
Das ist richtig, ja.
Ja, das sind alles so Spielfilme. Ja, keine Ahnung. Ich bin halt alte Schule, auch was Serien angeht. Früher hatte jede Serie über 20 Folgen. Netflix hat dann so den 12er-Standard gesetzt. Irgendwie jetzt sind es meistens nur noch 8 bis 10. Ich finde das einfach zu wenig. Ich weiß auch nicht, warum.
Jetzt fällt mir gerade ein, weil ich es jetzt auf Netflix gesehen habe. Ich weiß nicht, wie lange es schon da ist. Aber mal so als Tipp für die Leute da draußen, wer ein bisschen was mit Krimi anfangen kann. Broadchurch. Ich muss offen, das ist halt eine britische Serie und wenn ich das so sage, ist es ein bisschen negativ behaftet, aber ist ein bisschen Tatort-mäßig vielleicht? Nicht. Das Coole ist einfach, dass in Broadchurch nicht irgendwie jede Folge ein Verbrechen behandelt wird, sondern es geht jede Staffel um ein einziges Verbrechen. Und die erste Staffel von Broadchurch ist somit krimitechnisch eine der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Weil okay. Es war mitreißend, ich wusste bis zum Schluss nicht, wer der Täter ist. Du hast so diese verschiedenen Ebenen, weil du siehst eben die Polizeiarbeit, du siehst, wie sich dieses Dorf Broadchurch, wie das so diese typische, ne, an der Küste gelegen, abgelegen, stilles Örtchen, passiert sonst gar nichts. Und dann halt plötzlich, bam, einen Mord. So, und das ganze Dorf in Aufruhr und wie das Dorf damit umgeht, wie die Familie an diesem Mord zu knabbern hat. Ganz viele verschiedene Ebenen. Super spannend. Wirklich, wirklich super spannend. Ich fürchte nur, ich kann es mir nicht nochmal angucken, weil wenn man es nochmal guckt, ist es wahrscheinlich nicht mehr so geil. Aber wirklich als große Empfehlung, Broadchurch.
Das ist so cool, dann vielleicht eine coole Empfehlung. Ja, viele können ja, also meine Freundin zum Beispiel ist auch so eine Krimi-Freundin und die mag halt so Fantasy-übernatürliche Scheiße überhaupt nicht. Von daher werde ich mir da vielleicht mal mit ihr mal die erste Folge, wo gibt es das bei Netflix, hast du gesagt, ne?
Genau.
Alles klar, perfekt. Guck mir mal die erste Folge an. Wenn es scheiße ist, flame ich dich, ist dir klar, ne?
Ja, aber ja, ich bin mir fast sicher, dass zumindest deine Freundin das geil findet.
Alles klar, das reicht ja schon fast. Okay, der Leserbrief geht noch weiter, der wird nämlich noch spezieller. Warum ich dir eigentlich schreibe, ist Folgendes. Ich mag den besten Freund von meinem Freund schon sehr und ich weiß auch, dass man sich nicht über jedes Thema einigen kann. Doch das Thema bzw. die Meinung, die hier vertreten wurde, erschrak mich doch sehr. Wir unterhielten uns über den Waffenbesitz in deutschen Haushalten, um sich beispielsweise vor Einbrechern zu schützen. Mein bester Kumpel, Polizist, der beste Kumpel, in Klammern Polizist, von meinem Freund und dessen Freundin, bekundet mit einer Selbstverständlichkeit, dass jeder oder zumindest derjenige, der dafür geeignet ist, eine Waffe besitzen sollen dürfte. Nee, dürften sollte. Dürfen sollte. Und ihnen auch das Recht zustünde, die Waffe im Notfall oder bei der Gefahr einsetzen zu dürfen. Begründung: Es verirrt sich ja schließlich keiner einfach so in deiner Wohnung. Man muss sein Leben schützen und in Amerika ist das ja auch so. Ich meine natürlich, will man sich wehren und klar ist das keine Situation, in der ich mich wiederfinden möchte, aber echt jetzt. Ich für meinen Teil wünsche mir keine amerikanischen Verhältnisse in Deutschland. Ab einem gewissen Punkt frage ich so in die Runde, ist das euer Ernst? Wir reden hier nicht zuletzt vom Menschenleben, wo soll das denn bitte hinführen? Vor allem, wenn jeder eine Waffe besitzt, endet das dann nicht in einem Wettrüst und führt wahrscheinlich zu einer eskalativen Situation. Ich bin ganz klar gegen Waffenbesitz in privaten Händen und schon gar nicht für Waffen, die zu Hause verwahrt werden. Mein Freund verhielt sich größtenteils ruhig und äußerte sich nicht großartig dazu, stimmte seinem Kumpel aber kurz und knapp nicht zu und wies darauf hin, dass Gewalt immer zu Gegengewalt führt. Steve, was hältst du von legalen Waffenbesitz in Deutschland und soll einem das Recht zugesprochen werden, diese bei Gefahr einsetzen zu dürfen? Ja, das ist, glaube ich, so ein Polizistending auch, ne? Die arbeiten halt mit den Dingern Tag für Tag, vielleicht sehen die das ein bisschen anders. Ja, keine Ahnung. In den USA hat mit Abstand, glaube ich, mit großem Abstand, ich erinnere mich da an die Doku Bowling for Columbine, die auch einen Oscar gewonnen hat von Michael Moore, wo der mal genau dieser Frage nachging irgendwie. Und gab dann so auch Statistiken irgendwie Tote in den USA durch Schusswaffen. Und dann stand da, was weiß ich, so, ich weiß gar nicht, waren es 200.000 oder so, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und dann stand da irgendwie so Deutschland 10 oder so oder 5. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hole ja mal so lange aus. Das Allerschlimmste, was uns passieren könnte, ist, wenn wir amerikanische Verhältnisse haben. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt nicht auf so ganz viele Sachen in Deutschland stolz. Aber auf eine Sache bin ich extrem stolz, und nämlich zwar unsere Waffengesetze. Das muss genau so sein. Wenn jeder Dulli irgendwie eine Waffe zu Hause hätte, würden auch die Unfalltote extrem nach oben gehen. Ne? Wenn irgendwie der kleine Sohn irgendwie in Papas Tresor geht und mit der Waffe rumspielt und so, haben wir alles schon gehabt in den USA, solche Tode. Genug, genau. Außerdem, ja, wird es sehr viel mehr Suizid geben, ne? Weil wenn eine Waffe greifbar ist, irgendwie geht schnell und ist schmerzlos fast, keine Ahnung, wird auch die Suizidrate ansteigen. Und Amokläufe und so weiter, okay, gibt's hier auch, hatten wir jetzt ja gerade wieder. Aber es ist schon gut, dass es nicht so einfach ist, in Deutschland eine Waffe zu kommen irgendwie. Und das ist ein hohes Gut. Und in diesem Falle, ich kenne jetzt die Polizistenfreunde deines Freundes nicht. Aber ja, in solchen Kreisen, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber in solchen Kreisen wird das natürlich anders gesehen. Aber ich sehe das ganz klar. Natürlich, wenn jemand bei einem einbricht, wünscht man hätte eine Waffe zur Hand und könnte sein Leben schützen. Aber der Preis dafür, dass jeder Waffen besitzen sollen dürfte, wäre viel zu hoch dafür, meine Meinung. Ich glaube, das sieht bei anderen genauso.
Ja, also kann man vielleicht drei Sachen hinzufügen. Erstens, von wegen Suizide. Ich lese immer mal wieder von wegen, ja, wenn die Leute keine Waffe da haben, dann machen sie es halt anders. Das ist Quatsch. Viele, zum Beispiel, es gibt Orte, an denen werden Suizide einfach dadurch reduziert, dass zum Beispiel so Türme sind, von denen man runterspringen konnte. Da hat man einfach Zäune hochgezogen, die so hoch waren, dass das nicht mehr ging. Und plötzlich ging die Suizidrate runter und die hat sich auch nicht irgendwie auf die Umgebung verteilt. Also es haben sich nicht plötzlich mehr Leute erhängt. So, also guck mal, makaber das jetzt klingt, auch Gelegenheit macht Suizid. Und so eine geladene Waffe immer zu Hause zu haben, das ist die beste Gelegenheit überhaupt. Zweitens, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Polizisten allgemein so dafür sind. Also ich kann mir auch vorstellen, viele Polizisten graust eher davor, bei jeder Hausdurchsuchung Angst haben zu müssen, dass ihnen in den Kopf geschossen wird. Oder dass eben Leute halt anfangen mit Waffen rumzufuchteln, weil das ist die dritte Sache. Nur weil du die Waffe zu Hause hast, heißt das noch lange nicht, dass du dich damit, dass du damit so gut umgehen kannst in der Stresssituation, dass du wirklich dann auch dein Haus verteidigen kannst. Also du denkst irgendwie, was weiß ich, da ist ein Einbrecher, ja, kommst an deine Waffe und jetzt bist halt dann mega gestresst, was weiß ich. Nachher schießt du dir eher noch selber in den Fuß, als dass du den Einbrecher triffst. Oder du verwechselst den Einbrecher, oder da war kein Einbrecher und es war dein Sohn oder irgendwie sowas. Kann ja alles passieren. Von daher kann ich mich auch nicht, also mit Sportschützen, okay, ja, wobei ich dann auch nicht immer verstehe, warum die Munition da haben müssen. Wenn es nach mir ginge, wäre das auch nicht so. Aber jetzt so genereller Waffenbesitz, gerade wie in den USA, auf gar keinen Fall. Das ist absolute Chaos und ich würde mich extrem unsicher damit fühlen. Ja. Guck dir meine Freundin an. Weiß ja nicht, wie oft die schon aus Versehen verschimmeltes Brot zum bisschen mal angeknabbert hat, weil sie nicht auf die Packung geguckt hat. Die wird sich mit einer Waffe binnen drei Tagen selber in den Kopf schießen.
Na dann, hast du Vertrauen in deine Freundin, ne?
Ja, gut. Ja, in vielen Dingen ja, in solchen auf gar keinen Fall.
Okay, dann, ja, wir sehen das natürlich, das sehen wir, glaube ich, da bin ich relativ sicher, da hätte ich mich auch gewundert, wenn du das anders gesehen hättest. Wir kommen mal zur Blogwoche, und da gibt's so viel, dem Atmen entnehme ich, dass du dazu noch was sagen willst.
Nee, das war so ein vorbereitendes Atmen.
Okay, weil so, das klang ein bisschen, okay, aber.
Sollen wir die drei Blizzard-Posts gleich als erstes zusammenfassen?
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, es geht natürlich um Blizzard Entertainment und das, nächste Zäpfnäpfchen, jetzt fast gesagt, was sie mitgenommen haben. Folgendes ist passiert, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ein asiatischer Spieler namens Chung Blitzchung Ngwei hat auf einem großen Blizzard-Turnier in, wo eigentlich? In China irgendwo auf jeden Fall? Shanghai? Nee.
Hong Kong Player, Blah, 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 Liberation Office Content Postgame Interview. live von Taipei, Taiwan.
Okay. Ja, also war das Turnier und der Spieler hat halt ein Interview nach dem Match genutzt, hat sich halt irgendwie so eine komische Brille aufgesetzt und eine Gasmaske und hat halt gesagt irgendwie, warte mal, der Originalwortlaut war, ja, habe ich jetzt hier nicht stehen, aber so nach dem Motto irgendwie, wehrt euch gegen die chinesischen Besetzer, bla 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 bla, also ne, auf jeden Fall pro Hongkong. Die beiden Caster, die das Ganze moderiert haben, haben sich dann irgendwie unter den Tisch gesetzt. Was sie damit, das habe ich bis heute nicht verstanden, was sie damit ausdrücken wollten, irgendwie so, so von wegen, wir haben damit nichts zu tun oder wir sehen das nicht, was weiß ich, irgendwie so. Ja. Und Blizzard hat folgendermaßen reagiert. Die beiden Caster haben sie rausgeschmissen. Der Typ wurde für ein Jahr gesperrt, hat seinen Großmeisterstatus aberkannt bekommen. Sämtliches Preisgeld, was er in dieser Season eingespielt hat, wird einbehalten und wie gesagt, ein Jahr Sperre. So, bis hierhin, ne? Da passiert noch viel mehr.
Wurde der Hearthstone-Account für ein Jahr gesperrt oder wurde für ein Jahr von Turnieren gesperrt?
Für ein Jahr von Turnieren.
Genau, okay.
Ja, also, ich sag mal ganz kurz meine Meinung zu der Sache. Vielleicht hat man mich da auch falsch verstanden. Ich bin, was das angeht, na, wohl bin ich eigentlich nicht, wollte ich sagen, bei Blizzard. Nein, also generell ist es so, Politik hat meiner Ansicht nach im Sport nichts zu suchen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, hier, ich erinnere an den Fall von Werder, wo ich mich sehr drüber echauffiert habe, wo Werder ein Mitglied rausgeschmissen hat, was Mitglied in der AfD war. So. Da habe ich gesagt, Politik hat nicht im Sport verloren. Man kann einen Typen, der im Sportverein ist, nicht rausschmeißen, weil er in einer Partei Mitglied ist, die einem nicht passt. Entweder verbietet man die Partei, dann ist das sicherlich okay, aber wenn es lange nicht verboten ist, wir leben in einer Demokratie, hat jeder das Recht, in der Partei zu sein, die er will, ob uns das jetzt passt oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das verfassungskonform ist, ist eine andere Geschichte, aber sie haben es gemacht, so. Und da haben alle gesagt, ja, fantastisch, dass sie ihn rausgeschmissen haben, die Sau, die scheiß AfD-Sau. Haben alle gejohlt und geklatscht. So, das heißt, da hat dann, ne, so von wegen, da ist es dann okay, jemanden rauszuschmeißen, der sich in irgendeiner Weise im Sport politisch geäußert hat. So. Und jetzt wiederum sagt man,
hat er ja nicht.
Was?
Das ist ja der Punkt. Er hat sich ja nicht mal politisch im Sport geäußert.
Ja, gut, aber da sage ich, Politik und Sport, ne, haben daran nichts zu suchen irgendwie. So.
Genau, genau.
Das ist meine Begründung. Und das sage ich jetzt auch noch irgendwie. So, aber jetzt sagen plötzlich alle, ja, ist ja super und es ist ja von eine gerechte Sache. So, für die AfD zu sein, ist natürlich falsch. Da ist der Rauschmiss dann richtig. Aber für Hongkong zu sein, das ist ja wiederum eine tolle Sache. Oder Menschenrechte, ja, da, ja, da. Ne, ich beurteile jetzt nicht mal die Politik an sich. Ist natürlich klar, haben alle recht, darum geht's ja nicht. Aber da ist es dann okay, ihn rauszuschmeißen. Also das ist, es ist nicht okay, ihn rauszuschmeißen in diesem Fall. Also man kann sich, finde ich persönlich, nicht da die Rosinen rauspicken und solche Sachen dann danach entscheiden, ob es der eigenen Meinung nach richtig oder falsch ist oder wie die politische Ausrechnung ist. Politik ist Politik und entweder sagt man politische Statements im Rahmen des Sports sind okay oder man sagt nein. Und okay geht gar nicht, weil dann jeder irgendwie sich in irgendeiner Form äußert. Von daher muss man da eine Linie ziehen. Von daher, auch wenn ich natürlich von der Sache her total bei Chung Wei bin, weil ich ein großer Kritiker von China bin, das ging schon bei Tibet und dem Dalai Lama los, die Annektierung und diese Borg-Politik, die sie da verfolgen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, gut, dazu kommen wir gleich, dass China nicht alle den Arsch küssen sollen. Aber also, was ich damit sagen will, ist, ja, man muss ihn bestrafen, meiner Ansicht nach. Ja, auch wenn die Sache natürlich richtig war und auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, weil es ist ja jetzt gerade total cool, sich damit Hongkong zu verbinden, und das kann ja auch nicht sein. Aber ich finde, das geht nicht. Entweder sagst du ja, politische Äußerung ist erlaubt, oder du sagst nein im Sport. Und das ist halt E-Sports, das ist halt nichts anderes. Für mich. So.
Genau, das heißt, da kann ich auch sofort mitziehen eigentlich. Ich weiß, vor einer Weile gab es, das ist schon ein paar Jahre her, gab es den Fall, da hat die FIFA irgendwas untersagt. Haben ja im Fußball oft, dass gerade so bosnische Spieler machen dann irgendwie hier die Adlergeste oder genau, sowas für Kosovo und so weiter, um Serbien zu provozieren. Und da haben damals auch alle gesagt, doch, da sind wir dafür. Und ich habe gesagt, nein, ich finde die FIFA kacke. Ja, von vorne bis hinten ist ein totaler Dreckslagen. Ich hasse sie wie die Pest. Aber ich kann absolut verstehen, dass man als Sport- oder E-Sports-Veranstalter sagt, wir wollen keine politischen Äußerungen.
Bleibt auch kein anderes sagt, übrig, weil wo willst genau, du die Grenze ziehen? Wer darf denn und wer nicht, das, ne?
Wer sagt, Free Hongkong ist gut, der muss auch sagen, Free Palästina ist gut, Free Katalonia, Free Brexit.
Genau. Und so. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden dürfen, was richtig und was falsch ist? So, und also was ich damit eigentlich sagen will, ist, die Strafe ist okay. Ja? Also die Strafe ist für mich okay. Blizzard hat genau richtig reagiert. Was sie verkackt haben, ist die Härte der Strafe. Und die Härte der Strafe ist halt Anbietern an China. Und da hört für mich der Spaß nämlich auf. Also ich kann auch nicht sagen, Blizzard hat sich richtig verhalten, ganz im Gegenteil. Blizzard hat sich, also wie gesagt, ich hätte ihn bestraft, aber die Härte der Strafe ist ein Scherz. Und von den gefeuerten Caster wollen wir gar nicht anfangen. So, ich erzähle mal die Geschichte weiter, wie es jetzt weiterging. Blizzard hat dann einen Post veröffentlicht. Ich habe einen Bekannten, der ist Mitarbeiter bei Blizzard US. Und der hat mir erzählt, dass es da intern wohl große Spannungen gibt und dass wirklich wohl viele Mitarbeiter da auch intern dagegen protestieren und auch irgendwie sichtbar protestieren und nicht heimlich. Und vor allen Dingen basierend auf diesem veröffentlichten Post. Weil Blizzard hat nämlich in dem chinesischen Twitter, das heißt Weibo oder so, Weibo, warte mal, kann ich recherchieren? Eigentlich ist es auch völlig egal, wie das heißt. Weibo, doch, es heißt Weibo. Also es ist quasi das chinesische Twitter. Hat Blizzard einen Post veröffentlicht, wo sinngemäß drin steht, und darüber haben sich wohl viele Blizzard-Mitarbeiter drüber geärgert. We are angered and disappointed at what happened at the event and do not condone it in any way. We also highly object the spreading of personal political beliefs in this manner. Effective immediately, we banned the contestant from events and terminated work with the broadcasters. So, jetzt kommt der Satz, an dem sich alle über aufgeregt haben. We will always respect and defend the pride of our country. Ja. Also, was dann passiert ist, nach diesem, also für alle, die kein Englisch sprechen, irgendwie der letzte Satz, wir werden immer unseren Staat respektieren und den Stolz unseres Staates verteidigen. So grob und schnell übersetzt. Unseres Staates steht da. So. Was dann auch bedeutet, dass Blizzard halt auch mit diesem Post politisch Position ergreift. Ne? Weil sie sagen, wir stehen hinter euch mit diesem Post. So. Und das war der Stein des Anstoßes, dass viele Blizzard-Mitarbeiter auch gesagt haben, das geht gar nicht. Das Anbietern hier an China, die Strafe, also die zwei Punkte sind halt, die Strafe ist viel zu hart und dieses Arschküssen an China geht überhaupt nicht. Und was dann passiert, liebe Community, ist, dass die Blizzard-Mitarbeiter in Irvine, also im Hauptsitz von Blizzard US, sich diese Statue genommen haben. Diese, da waren wir auch schon vor, gibt es ja auch Bilder von uns, als wir in Irvine zu Gast waren. Vor dem Hauptgebäude ist eine Ork-Statue. Und da ist so ein Kreis drumherum und irgendwo dann unter der Statue ist so ein Schild oder so eine Plakette angebracht, wo Every Voice Will Be Heard draufsteht. Also jede Stimme wird gehört. Und das haben halt Blizzard-Mitarbeiter zugeklebt dann. So. Das war der nächste Schritt und das Ganze ging dann so weit weiter, dass sich alle darüber aufgeregt haben, über die Art und Weise, nicht nur irgendwie die Fans und die Mitarbeiter, sondern auch Politiker haben sich eingeschaltet, haben von Anbietern Richtung China gesprochen und so weiter. Das Problem ist natürlich, dass die chinesische Regierung halt Kritik in keinster Weise duldet. Vor kurzem war ein Hongkonger Politiker in Deutschland und unser Außenminister hat mit ihm geredet, da gab es auch einen Riesenskandal und da werden dann wieder Beziehungen gekündigt und Diplomaten einbestellt und was weiß ich was. Also die können überhaupt keine Kritik ab. Und das weiß Blizzard auch. Und deshalb haben sie sich halt so angebiedert, weil halt in China unglaublich viel Geld zu verdienen ist. So. Und jetzt musst du halt abwägen, was ist dir wichtiger? Willst du deine Identität behalten? Willst du Eier haben? Oder irgendwie willst du, und das scheint Blizzard ja in den letzten Jahren das mit Abstand wichtig zu sein, willst du irgendwie jedes Jahr Rekordgewinne haben? Willst du deine Aktionäre irgendwie bei Laune halten und so weiter? Und das ist eine Sache, die in den letzten Jahren mir wirklich nicht passt bei Blizzard, weil es gefühlt immer nur noch um die Aktionäre und um Gewinnmaximierung geht. Und man hat so ein bisschen meiner Ansicht nach seine Identität verloren. Heute war dann der Knüller der ganzen Sache oder das Highlight. Das ging darum, dass viele bei Twitter dazu aufgerufen haben, Boykott Blizzard. Und auch quasi live auf Twitter ihre Battle.net-Accounts gelöscht haben. Das ging übrigens gestern so weit, dass jemand mir bei Twitter schrieb, irgendwie, warum ich denn noch WoW spielen würde. Ich sollte das doch bitte auch boykottieren. Und ich ihm antwortete, Digga, ganz ehrlich, ich habe eine gewisse Verantwortung meiner Gilde hier gegenüber, weil super viele wegen mir hier spielen und sich auch auf Raids gefreut haben. Wenn ich hier aufhöre, wäre das extrem, extrem respektlos meiner Community gegenüber, weil die spielen größtenteils hier auf dem Server in der Gilde wegen mir. So. Ich kann das nicht machen und ich sehe das überhaupt nicht ein. Also, bitte. Naja, egal. Jetzt ist Folgendes passiert, weil so viele Leute ihre Accounts gelöscht hat, hat Blizzard scheinbar heute die Möglichkeit disabled, seinen Account zu löschen. Meine These heute Morgen, als ich den Blogartikel geschrieben habe, war die, dass sie natürlich der Arsch auf Grundeis geht, weil sinkende Userzahlen ist natürlich immer irgendwie ein Indikator, der natürlich auch einen Aktienkurs zum Wackeln bringt und so weiter. Das heißt, das müssen so viele gewesen sein, dass denen echt so der Arsch auf Grundeis ging. Jetzt habe ich gerade einen Artikel gelesen, den mir auch jener Blizzard-Mitarbeiter verlinkt hat, der meinen Blog liest und halt, wie gesagt, ein Deutscher bei Blizzard US ist, der mir einen Artikel verlinkt, wo das richtig gestellt wird, dass es wohl ein technisches Problem war und dass es wohl keine Absicht war und es mittlerweile wieder geht. So. Kann man natürlich immer sagen im Hintergrund irgendwie so, wenn es dann jetzt so einen großen Shitstorm gibt, ich weiß jetzt nicht, was es jetzt von beiden war, aber es würde, ehrlich gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn sie es wirklich disabled hätten. So, aber jetzt habe ich alles erklärt und über alles gesprochen und so weiter, jetzt gerne deine Meinung dazu.
Genau. Also den ersten Abschnitt haben wir ja schon abgehandelt. Ich würde sagen, Strafe. Ich weiß nicht, ob die Strafe zu hart war. Ich nehme mal an, weil es gibt da keinen Präzedenzfall für. Ich weiß
sie,
nicht,
wie... Sie wollten Exempel statuieren an ihm, das hast du halt deutlich gemerkt, ne?
Das kann sein. Würde ich jetzt auch gar nicht abstreiten wollen. Es kann aber auch einfach sein, dass das eben genauso im Vertrag steht. So, das war ja schon eine relativ heftige politische...
Meine Damen und Herren, ich möchte ganz kurz was
Privates... Dass das einfach automatisiert drinsteht. Ich weiß es nicht, weil es einfach keinen anderen Fall dafür gibt. Ich kenne keinen anderen Personenspieler, der wegen
sowas... Transaktion 109,09 €.
Warum die Caster rausgeschmissen wurden, das habe ich nicht verstanden. Da weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht, wie 100% Blizzard da die Hand mit drin hat, weil das manchmal auch noch so Zwischenfirmen sind, die das gerade in Asien produzieren. Kann also sein, dass da einfach irgendwie eine taiwanische Produktionsfirma zwischensteht, die dem jetzt auch der Arsch auf Grundeis ging. Weiß ich nicht. Wenn es Blizzard war, finde ich das ein bisschen überzogen. Aber was sollen sie machen? Sollen sie ihn irgendwie von der Bühne tackeln, als sie merken, er fängt an, Hongkong zu sagen? Keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen drüber. So, jetzt Boykott Blizzard. Oder nehmen wir erst noch hier den Tweet. Die Phrase ist völlig dumm und verstehe die auch nicht so ganz. Ich kann allerdings auch kein Chinesisch. Das ist mein Problem, was ich mit dem Tweet habe. Das heißt, ich weiß nicht, steht das wirklich so da? Nehme ich jetzt einfach mal so an. Und B, ob das im Chinesischen irgendwie eine besondere Bedeutung mit den Artikeln oder so hat. Oder mit diesem weil da gerade Our Country klingt irgendwie bescheuert für eine amerikanische Firma. Weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht mal eine Freundin schicken, die kann Chinesisch. Vielleicht kann die mir das mal übersetzen. Und als letztes Boykott Blizzard und die Löschsache, ja, ob sie es jetzt abgestellt haben oder ob das jetzt wirklich nur so ein technisches Problem war, weil zu viele Leute gleichzeitig wollten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es abgestellt haben, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, dass Leute auf Twitter öffentlichkeitswirksam ihren Account löschen und 10 Sekunden später angekrochen kommen und ihn wieder hergestellt haben möchten. weil Hongkong ist schon
wichtig. Würde zur Gaming-Community schon ein bisschen passen, ne? Sie ist ja wirklich so erbärmlich manchmal, ja.
Ja, also Hongkong ist schon wichtig, aber der WoW-Account hat 200 € plus in Pets, ja. Das nehme ich den Leuten auch einfach nicht allen. Also es wird bestimmt welche geben, die jetzt gesagt haben, ich zocke gerne Blizzard Games, aber das geht so nicht. Viele werden wahrscheinlich auch, ja, ich habe seit 5 Jahren kein Blizzard-Game mehr gespielt, aber ja, jetzt lösche ich mal meinen Account, wie auch immer. Keine Ahnung. Boykott Blizzard, ich habe gedacht, habt ihr eigentlich alle den Arsch auf? Also zum einen, wieso jetzt ausgerechnet Blizzard, obwohl jeder sich den Chinesen anbindet. Die NBA hat gerade die Kooperation mit den Houston Rockets suspendiert, weil sich deren Manager auf seinem eigenen Twitter-Account für Hongkong bekannt hat.
Hab ich gesehen, ja.
Und hat natürlich China dann auch, weil genau wie du sagst, China ist halt ein kleines... Ist ein kleiner Donald Trump, wenn es um sowas geht, nur dass die halt wirklich auch alle Mittel haben. Ja, die haben natürlich dann sofort NBA-Spieleübertragungen gekappt und das ganze Trara. Da ist die NBA auch sofort eingebrochen. Boykottiert irgendwer die NBA? Hat irgendein Amerikaner gesagt, ne, NBA-Spiele gucke ich nicht mehr, bis die was da sagen? Nein, natürlich nicht. Also, get real. Und was war noch? Ach genau, ja, keine Ahnung, allgemein, was mich gestern noch so angekotzt hat, dann mit diesem ganzen Scheiß, war halt, nach deinem Stream bin ich noch bei Grubby reingegangen.
Aha.
So, 2600 Leute, so um 2 Uhr morgens. Und es kam halt wirklich im Minutentakt der rein, so wegen, hat Grubby schon über Hongkong geredet? Und Grubby hat halt relativ klar gemacht, er will nicht drüber reden. Punkt. Ja, weil Crip hat sich auch dazu geäußert, er hat gesagt, ich finde es nicht gut, was Blizzard gemacht hat, aber auf meinem Stream werde ich nicht darüber reden, weil ich möchte, dass das auf meinem Stream so eine freundliche Atmosphäre ist. Und
die haben doch alle, Schiss in der Hose irgendwie. Die haben alle Schiss in der Hose, dass sie damit anecken irgendwie.
Jetzt mal ganz im Ernst. Nee, ich kann nur das den Leuten ab, weil das einfach, mir hat man früher beigebracht, man redet nicht Smalltalk-technisch über Politik und Religion. So, und ich kann durchaus verstehen, dass ein Streamer dann sagt, nee, da möchte ich jetzt einfach nicht auf meinem Stream drüber reden. Vor allem möchte ich nicht alle 2 Minuten darüber reden, weil alle 2 Minuten jemand Neues reinkommt. Und die Leute wurden im Stream von Grubby so, also einige wenige, wurden so pissed. Da wurde natürlich auch sofort das volle Register gezogen, von wegen, oh, Grubby sind die China-Dollar auch wichtiger als Menschenleben. Oder ja, bei Grubby auf dem Stream wird jetzt auch die Meinung unterdrückt. Er hat nicht mal Leute gelöscht, also es gab nicht mal Zensur. Ja, er hat einfach nur gesagt, nee, da werde ich nicht drüber reden. Und ich bitte auch, dass ihr im Chat einfach, ne, weil das ein aggressives Thema ist, das möchte ich jetzt einfach nicht. Ich möchte meine Games zocken und mit euch darüber reden, was mein Lieblingsfilm ist. So, nach dem Motto. Und die Leute wurden so aggro und so pissed und haben auch dieses, in Anführungszeichen, Hausrecht dann überhaupt nicht mehr anerkannt. Ja, von wegen, es geht jetzt um Hongkong und jetzt ist alles andere unwichtig und jetzt müssen wir über Hongkong reden.
Typischer Internet-Hype dann auch so, ne?
Genau, und das, ach Gott.
Ja, und aber das ist auch diese Heuchlerei, das sind dieselben Leute, die dann irgendwie, wenn irgendjemand stirbt, irgendwie so massiv, so diese ganzen Internet-Trends gehen mir so total auf den Sack, so dieses massive Trauern dann irgendein, ja, wir werden ihn so vermissen irgendwie, so weißt du, und der Tag vorher noch gesagt, was für ein scheiß Schauspiel ist, aber jetzt, wo er tot ist, also dieses Drama im Internet, ne, also, ja, so, ach, keine Ahnung.
Ich kann einfach, vor allem frage ich mich ganz im Ernst, also jetzt in den letzten 2 Tagen war ich auf 9gag wirklich relativ viel Blizzard. So, und jetzt wurde auch die Sache hier mit May aufgegriffen, was ich eine super coole Idee finde, dass Leute halt hier aus May jetzt so eine Hongkong pro Hongkong-Mädel machen in Comics oder in Fanfics oder Fanpapers oder so. Das finde ich eine super coole Idee. Aber das hat jetzt 2 Tage lang hat Hongkong jetzt plötzlich die Leute interessiert.
Ja, genau, das ist das Ding.
Davor gab's einen Post pro Woche vielleicht. So, und ich frage mich auch ernsthaft, wie viele Leute, die jetzt hier Boykott Blizzard und da, wir haben in Hongkong was weiß ich gemacht, wie viele dieser Leute wissen eigentlich, worum es da wirklich geht in Hongkong? Jetzt mal ganz im Ernst.
Also, aber im Prinzip spricht das doch für die Aktion von dem Chung Ning Wai, weil er halt genau das erreicht hat, was er wollte, dass Hongkong und die was da gerade abläuft, halt mehr in den Fokus rückt. Ne? Er hat ja, im Prinzip ist es für ihn Hauptgewinn, was da jetzt gerade abläuft. Ne?
Genau, genau. Also und wie gesagt, Blizzard, wir haben ja gerade festgestellt, Blizzard konnte gar nicht grundsätzlich eigentlich anders handeln, als ihn zu bestrafen. So, und je härter jetzt China zurückschlägt, desto größer wird halt die Sympathie. So, und das ist einfach so. Hätte Blizzard ihn, er muss doch eigentlich dankbar sein, genau, wie gesagt, wenn hätte Blizzard ihn nicht gebannt, hättest du das mitgekriegt?
Nö.
Genau. Hört so ein Pro, zieht sich da Dingsmaske auf. Pff, wen interessiert's? Ja, wer guckt schon Hearthstone-Tournaments? Ich fand's wirklich jetzt, diese Boykott-Blizzard-Nummer.
Also, ganz ehrlich, also die haben natürlich alle Verträge, ist ja klar, ne? Und bestimmt steht da auch drin, dass Blizzard das Preisgeld einbehalten darf, wenn jemand Scheiße baut und so weiter. Aber da hört für mich der Spaß auf. Also, da ist die Strafe zu hart. Das hatte sich erspielt und das müssen sie auszahlen. Das ist zu hart. So, und diese Strafe, sie wollen halt ein Exempel statuieren, damit sie das kein weiterer traut. Aber vor allen Dingen wollen sie halt bei China anbiedern. So von wegen Scheiße, ne? Hoffentlich gibt's da keinen Ärger, hoffentlich verbieten die uns nicht, wie bei der NBA jetzt irgendwie, dass man da spielen darf und so weiter und Turniere ausrichten. Der Blizzard geht auf der Arsch auf Grundeis, das ist halt das Ding irgendwie. So.
Dafür war die Entscheidung, glaube ich, auch einfach zu schnell, weil wenn Blizzard wirklich auf oberster Ebene das auf Arsch auf Grundeis geben würde, also jetzt quasi der CEO persönlich sagt, das muss so gemacht werden, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich will es auch nicht ganz ausschließen, aber ich persönlich halte es für durchaus realistisch, dass das einfach quasi die Strafe war, die für sowas steht. So, und wenn man jetzt ehrlich ist, ich glaube, die meisten
hört. Ja, aber steht da auch drin, dass die Caster gefeuert werden? Das passt ja, nicht.
Das, wie gesagt, das habe ich gesagt, das habe ich nicht verstanden.
Und warum? Warum haben sie, was haben sie denn gemacht? Ich verstehe das bis heute nicht, warum. Weil sie da nicht eingeschritten sind, oder?
Nee, wie gesagt, das verstehe ich nicht. Vielleicht können wir das irgendwann mal noch auflösen. Wie gesagt, als Erklärungsansatz hätte ich halt eben, dass diese beiden Caster gar nicht bei Blizzard angestellt waren, sondern bei einer Agentur, die
ja, mit Blizzard
arbeitet.
Ja,
nö, so, es gibt ja so Zwischenproduktionsfirmen und so weiter. Das wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen kann, weil das finde ich, naja, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich fand es nur lustig, als ich gelesen habe, wo Leute sagten von wegen, boah, Caster, die gefeuert werden und vielleicht sogar noch on-air, das hat es ja noch nie gegeben. Doch, Valve hat unter anderem in China schon einen ihrer Caster gefeuert, on-air, und der durfte sich nachher noch von Gabe Newell als Arschloch beleidigen lassen. Hat es auch schon gegeben. Andere Sache, wo wir gerade bei China sind, deswegen, ich finde das komisch, warum jetzt ausgerechnet. Ja, China leistet sich seit Jahren im E-Sports wirklich beschissene Aktionen. Wirklich. Also China ist im E-Sports genauso schlimm wie überall sonst. ich habe zum Beispiel von vielen schon gehört, unter der Hand, als quasi die ganze WC3-Szene nur noch auf China fokussiert war, dass in China ein großes Turnier veranstaltet wurde und es wurde quasi extra durch komische Qualifikationszeiten und durch wirklich einfach Schikane, da wurde versucht dafür zu sorgen, dass sich für das Turnier keine Südkoreaner qualifizieren, damit am Ende bloß ein Chinese gewinnt. letztens, Anfang des Jahres, glaube ich, gab es ein Dota 2 Turnier, da ist ein Team nicht angereist, weil man einem der Spieler, der halt irgendeine Beleidigung gesagt hat, die, also irgendeine chinesische Beleidigung im Stream und das ist dann hochgekocht, bla bla bla.
Meine Damen und Herren, ich möchte ganz kurz was Privates von mir erzählen.
Einfach, quasi dem hat das chinesische Lokalgouvernement einfach gesagt, natürlich darfst du einreisen, aber wenn du einreist, können wir für deine Sicherheit nicht mehr garantieren. Das haben die einem jetzt auch nicht gerade wichtigen Dota 2-Spieler einfach gesagt. So, wenn du kommst, du darfst kommen. So, aber nachdem, wenn du dann auf der Straße zusammengeschlagen wirst, dann ist jetzt halt dein Problem. Da können wir jetzt auch nichts dran ändern.
Ich muss mich an die Schicht damals von Timo Boll erinnern, ne? Als er Weltranglisten Erster war und die Chinesen, wo das ja Volkssport ist, ne? Und die ja immer alles gewinnen im Tischtennis. Und es gab mal so eine Phase, da hat er alles weggebügelt und da gab es ein Turnier in China und hat halt, ja, die nehmen das halt als Demütigung wahr, ne? Weil sie halt seit Jahren, seit Jahrzehnten das beherrschen und der hat bei dem heimischen Turnier in China halt die Chinesen wie sonst was weggeballert, einen nach dem anderen, woraufhin dann die Chinesen die Übertragung abgebrochen haben.
Ja.
Das ist halt, also, sie wollen halt sich auch mal so darstellen, als wären sie irgendwie so die dominante Rasse oder das dominante Volk, ne? Das ist halt Wahnsinn. Also,
man muss wirklich sagen, viel peinlicher als China wird es eigentlich nur noch mit Nordkorea,
ja,
die ja seit irgendwie x-tausend Jahren hintereinander den World Cup schon gewonnen haben im Fußball, wenn du Nordkoreaner fragst. Und was ich immer wieder lustig finde, dass die Iraner, wenn Bibiana Steinhaus einen Spiel pfeift, dass dann bei denen einfach so ein schwarzer Balken über das Bildschirm flackert, weil die ja keine Frau im Stadion zeigen dürfen. Vor allem keine so leicht bekleidete Frau. Finde ich immer wieder lustig, wenn ich darüber lese. Auch wenn es natürlich eigentlich traurig ist.
Ja.
Aber ja,
also Steinzeit, krass, ja.
Wir können das, glaube ich, zusammenbügeln. Grundsätzlich Strafe ja, vielleicht ein bisschen überzogen, China ist kacke.
Ja, ich bin mal gespannt irgendwie. Ich habe gestern mit dem Blizzard-Mitarbeiter da intensiv auch drüber gesprochen. Er sagt auch, es ist an einem Punkt irgendwie, wo es irgendwann mal knallen muss. Also im Sinne von irgendwie, alle haben Ärger mit China irgendwie, mit allen, überall ecken sie an. Ne? Warte mal, ich muss mal eben vorlesen, weil es echt ganz spannend war. Warte mal, was schrieb er? Noch ewig über Game Development und über die BlizzCon geschrieben, muss ein bisschen zurückscrollen. Oh Gott, wir haben echt lang geredet, krass.
Solange du suchst, vielleicht eben einmal kurz eingeworfen, weil viele das vielleicht auch gar nicht wissen. So ein random Fun Fact: Hongkong tatsächlich, Hongkong ist ja eigentlich China. Das verstehen viele auch scheinbar nicht, aber Hongkong gehört ja wirklich zu China. Für Blizzard in ihrer Region-Einteilung in StarCraft und ich meine auch in Hearthstone, zählt Hongkong aber tatsächlich als eigene Region zusammen mit Taiwan und Macau. Das ist auch ganz interessant. Also tatsächlich Blizzard für sich hat schon vor Jahren Hongkong aus China quasi herausgelöst und so in diesen Anti-China-Block geschoben rund um Taiwan. Oder diesen Klein-China-Block. Deswegen fand das Turnier auch war dieser Spieler eben auch in Taiwan und nicht in Shanghai oder so.
Er schreibt halt, wir scheinen an einem interessanten Punkt angelangt zu sein, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Persönlich ist mir an der Sicherheit von Spielern gelegen. Kaepernick, also das ist der gegen ne, Schwarze und NFL und so weiter, ist Millionär und kann sich mit Sicherheit gegen die Trumps-Fan leisten, die ihn am liebsten erschießen wollen. Aber das Kid, wenn der nach China reist, kann der so verschwinden. So. Das ist halt genau der Punkt, ne? Wir sind ja nicht die Einzigen, die wir sind nicht alleine im Anecken, NBA, Disney, wahrscheinlich Autoindustrie, Patente, Copyright und das hat das Ding, ne? Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und vor allen Dingen gerade die Amerikaner, was die halt für eine Linie da auf Dauer fahren irgendwie und sich halt vielleicht mal zusammenschließen und sagen, ja, gegen, in Anführungsstrichen, so eine Tyrannei, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das Problem ist nur, dass natürlich alles wirtschaftliche Firmen sind und da wir, wie gesagt, in einer Zeit leben, wo es nur um Gewinnmaximierung geht, da auch die meisten echt nicht die Eier haben, zu sagen, wir verzichten jetzt auf die Einnahmen, die wir aus China haben, und sagen einfach, wir wollen mit dieser kommunistischen Regierung und diesen Tyrannen nichts zu tun haben. Und wenn die uns nicht mehr wollen, weil wir unsere Meinung sagen, dann fuck it irgendwie. Und ich bin mal gespannt, ob und wann das passiert, weil er hat ja recht, ne? Wie gesagt, NBA, da hat der Chef der Houston Rockets hat getweetet irgendwie, dass er pro Hongkong ist und so weiter und sofort wurde reagiert und sofort wurde dann den Houston Rockets untersagt, in China zu spielen. Was ist das? Also jegliche Form von Kritik wird halt irgendwie so geahndet da in China. Das geht nicht. Also aus Sicht der modernen westlichen Welt geht das einfach nicht. Und ja, ich bin mal gespannt.
Aber eben ist dieser Zwiespalt existiert eben. Also ich, so traurig das ist, ich würde behaupten, würden unsere Firmen morgen aufhören, Autos nach China zu verkaufen, könnte sie in Deutschland alles dicht machen. Ja, da ist unsere Autoindustrie im Arsch. Und wenn die Autoindustrie ist, ist die Chemieindustrie im Arsch, dann sind die Zulieferer im Arsch, ist alles im Arsch. So, dann sitzt er halt da.
Und dann du sagst, wir sind so abhängig von China, dass wir uns das gar nicht erlauben können, die nicht in den Arsch zu kriechen und nicht diese Scheiße zu tolerieren?
Ich will jetzt meine Hand nicht für ins Feuer. Ich bin jetzt nicht sicher, allein die Autoindustrie, die ja Jahr für Jahr ihr Wachstum braucht und die Jahr für Jahr mehr Autos verkaufen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sonst irgendwohin noch so viele Autos verkaufen wie nach China und vielleicht noch nach Indien. Das ist halt ein Wachstumsmarkt, ja. Das ist ein Abseitsmarkt. Die Leute bekommen da langsam alle ein bisschen mehr Geld und das Geld wird halt hauptsächlich in westliche Waren investiert. So, und da bei uns alles auf Wachstum aufgebaut ist und ohne China es kein Wachstum mehr gibt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da muss man grundsätzlich umdenken und muss sagen, ja gut, wisst ihr was, dann bricht unser Wachstum halt mal ein. Ja, dann brechen wir jetzt alle nicht in Panik aus, die Aktionäre flippen nicht völlig aus, bei der FDP hängen sie sich nicht sofort auf und dann kriegen wir das hin. Das würde funktionieren, ich sehe das nur nicht. Dass Leute wirklich sagen, ja, dann verzichten wir auf Geld.
Ja, das ist das Problem. Ja, vielleicht gibt es ja einen oder anderen Wirtschaftsexperten aus der Community, der dazu mal was sagen mag. Sind wir wirklich so abhängig von China, ohne das zu merken? Wäre mal ein ganz interessanter Punkt. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Comments. Ich gehe jetzt mal weiter, weil wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Und ja, ich muss auch noch mit Eduard quatschen, von daher müssen wir jetzt ein bisschen uns beeilen. Wir sind bei 1,15. Backup, ja. Habe ich im Solo-Teil schon ganz viel drüber erzählt. Meine Backup-Lösung, ich habe meine Lektion gelernt. Meine Lösung habe ich auch schon vorgestellt, deshalb lasse ich das jetzt mal hier weg und überspringe das mal. Athene, der beste Paladin der Welt, hat eine Religion gegründet und wir hatten dann einen sehr interessanten Community-Beitrag in den Comments von einer Person, die schildert, wie einer ihrer besten Freunde dahin gegangen ist. Und alles, was sie schreibt, klingt schon sehr nach Sekte. Das scheint also verrückte Ausmaße angenommen zu haben.
Ich wollte mich da noch ein bisschen mehr einlesen, weil auf der einen Seite gibt es wohl immer häufiger solche Berichte, auf der anderen Seite hat Athene das wohl vorher ganz clever gemacht und hat das Ganze vorher schon als Joke aufgebaut. Und hat quasi, glaube ich, sogar selber irgendwie, wenn ich das so am Rande mitbekomme, selber eine Doku quasi gemacht, in der er sich selber enttarnt und quasi selber über seine eigene Sekte herzieht oder seine eigene Organisation. Die hat, glaube ich, auch jemand in den Comments gepostet und das dann so als Joke, so von wegen, ja, hier gibt's Informationen dazu. Ist natürlich eigentlich eine geniale Idee. Also so eine Arschloch-Sekte zu gründen und sie dann selber in einem YouTube-Video oder in der Doku quasi selber zu zerstören, um so die Kritik daraus zu nehmen. Weil jetzt steht immer, wenn du es kritisierst, kannst du halt sagen, ja, du hast den Joke nicht verstanden. Ja, weil es ihn sowieso immer sagt, was ich schon früher nicht verstanden habe, ich fand den Kerl immer irgendwie unerträglich.
Ich bin ganz ehrlich, ich fand ihn früher richtig geil. Ich war ein riesen Fan. Normalerweise würde ich auch sagen, ja, das ist vielleicht alles Bullshit und das meint er gar nicht so ernst. Und dieses Gaming for Goods, was er aufgezogen hat, war eine riesen Charity-Sache, das war eigentlich total gut. Hätte ich diesen einen Comment nicht gelesen. Bei uns, wie gesagt, gibt es jemanden, lest euch das mal durch, zum Blogantrag, wo jemand wirklich das schildert, wie das da abläuft. Und scheinbar auch ein persönlicher Betroffener ist, wie gesagt, weil einer seiner besten Freunde da hingegangen ist. Das Ding ist ja in Deutschland, irgendwo ganz im Osten an der Nähe der polnischen Grenze, diese Kommune, muss man ja fast schon sagen. Und scheinbar nimmt das wirklich sektenartige Züge an, was er berichtet. Also scheint kein Spaß zu sein. Ja.
Ja.
Okay, vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Lest euch den Blog doch mal durch. Das ist schon echt krass, was da so steht. Aber wie gesagt, von der Grundsache her, was da so steht, irgendwie geht fast so ein bisschen irgendwie in vulkanische Ideologie rein, würde ich fast sagen. Irgendwie das Logik, irgendwie das wertvollste Gutes und so weiter. Also lest euch das mal durch. Grundsätzlich, von der Sache her ist es ganz interessant, was er da versucht hat aufzuziehen. Aber was draus geworden ist, ist wohl dann nicht mehr so lustig. Ja, Patch 8.3 ist im Anmarsch für WoW. Und ja, ganz interessanter Raid, irgendwie Enzot ist Endgegner. Ich kann nicht glauben, dass Blizzard den schon wieder herschenkt und dass der im nächsten Addon keine große Rolle spielt. Von daher glaube ich mal, dass sie nicht so dumm sind, den irgendwie sterben zu lassen dann schon. Ansonsten, ja, neue Allied Races. Die Allianz hat Roboter-Gnome gekriegt. Und die Horde hat die Vulpera, die Füchschen gekriegt, wo das halbe Insel sich drüber kaputt lacht. Ja, die böse Horde hat jetzt Füchschen. Hast du Bock, so einen Fuchs zu spielen, Beinasa?
Ich würde nie Horde spielen, von daher nein.
Alles klar. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir gestern im Stream so eine Idee gehabt, ob wir alle diese Roboter-Gnome, wie heißen die nochmal?
Mecha-Gnome
freispielen, aber musst du leider geruft grinden, da habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf. Und dann irgendwie im nächsten Addon alle diese Roboter-Gnome spielen und uns dann einfach die Borg nennen. Als Gilde. Fände ich halt total witzig. Aber ja, du musst dafür exalted sein bei diesem Mecha-Gnomen. Wie heißt das? Bei dieser neuen Zone, die jetzt mit Ashara reingekommen ist.
Ja, ach genau.
Und ich habe zu wenig Zeit, die ich nicht mit Rufgrind verdaddeln werde. Naja, ansonsten, was habe ich noch auf meiner Liste stehen? Classic Hype.
Was du, glaube ich, in den News gar nicht erwähnt hattest, weil es in dem Patch Notes nämlich auch drin stand. Oder jetzt ein Patch-Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ging irgendwie 18 Minuten lang.
Überflogen, das war mir viel zu lang.
Wir haben ja auch, genau, weil du wolltest, glaube ich, auch gerade weg sind, deswegen ist der Classic-Hype schon wieder vorbei. Wir haben letztens schon so drüber gesprochen. Blizzard scheint das ja auch so zu sehen, denn deswegen, sie haben ja angekündigt jetzt mit diesem Video, dass sie Düsterbruch vorziehen werden. Düsterbruch wird vor Phase 2 released werden. Stimmt. In Classic. Ich vermute da mal zu BlizzCon oder irgendwie sowas. Also Blizzard scheint auch so zu sehen, dass der Leerlauf jetzt doch ein bisschen zu groß wird.
Ich habe ja diesen Blogantrag geschrieben, mehr oder weniger neutral, und die Frage einfach gestellt, weil ich es persönlich natürlich merke daran, dass Elimania Classic Folge 3 sehr viel weniger Views hat als die ersten beiden. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, sondern auch, dass die Pause zwischen 2 und 3 natürlich sehr lang war eigentlich. Von daher, ne, ist natürlich scheiße, wenn du 80.000 vorher hattest und jetzt irgendwie bei 20.000 rumgehen, bis für meinen YouTube-Kanal immer noch tolle Zahlen sind. Aber es, ne, ist ein Viertel, das ist halt schon super schade. Aber auch an den Viewer-Zahlen bei mir, ne, das ist halt immer ein wirklich guter Indikator dafür, ob der Hype noch aktiv ist oder nicht. Auch da kann man natürlich sagen, ja, Krömer, du bist erst Level 40, ne, die anderen sind schon 60 und Raiden, vielleicht liegt's daran. Also es ist natürlich nie ein Grund. Aber es ist geil, ich habe letztens mit Hegenbeck drüber gesprochen und so, weiß auch, wie wir darauf kamen, so Hype, bis, ja genau, er ist ja bei Elimania Classic Folge 3 dabei. Und hat er so gesagt, ja, wie bist du zufrieden und so. Ich sag, ja, könnte mehr sein, 20.000 ist ein bisschen wenig im Vergleich zu den ersten Teilen. Sagt er, ja, der Klassik-Hype ist auch ein bisschen vorbei. Ich so, ja, echt, und findest du das auch so? Ja, sagt er. Man merkt das extrem an den Downloads seiner Warcraft-Songs bei Spotify und Co. Und die sind wohl im Vergleich zum Release wirklich wieder gleich null, ne? Und das sind so kleine Indikatoren dafür, dass der Classic-Hype wirklich ein bisschen vorbei ist. Die Leute sind ja ganz empfindlich, gerade die ganzen Classic-Jünger-Puristen und so weiter, darfst du sowieso überhaupt nicht schlecht über Classic sagen und schon gar nicht, dass der Hype vorbei ist. Die ragen ja richtig rum in den Comments und ja, und wir haben noch Warteschlangen, spielen ja auch noch so viele. Ja, darum geht's ja nicht, ne? Es geht ja um die breite Masse.
Hype. Genau. Das war nicht der Hype. Der Hype ist eben, wie viele Leute da spielen, ganz ehrlich, Heroes of the Storm spielen wahrscheinlich täglich auch immer noch wahnsinnig viele Leute, aber würde irgendwer sagen, das Game ist im Hype? Nein, ja. Das Game ist tot.
Ja.
Das ist, also, ich finde das Spiel großartig, wenn selbst ich sage, das Game ist tot, trotzdem spielen das immer noch genug Leute. Das ist ja nicht dasselbe, sondern dass eben die Twitch-Zahlen runtergehen, dass so dieses ganze Drumherum irgendwie so ein bisschen abfällt.
Genau.
Die Leute spielen es nicht mehr religiös und tun gerade so, als hätten sie irgendwie ins Gesicht Gottes gesehen, sondern die Leute spielen es jetzt einfach. Das sind alles so Indikatoren, da würde ich auch sagen, der Hype geht deutlich zurück, wenn er nicht sogar schon komplett weg ist. trotzdem hält sich das Game immer noch wesentlich besser, als ich zum Beispiel das je gedacht hätte.
Ja, mir macht es auch noch Spaß. Ich habe aber vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel Zeit habe zum Zocken und das ist deshalb noch irgendwie, wenn du so ein Spiel so 10 Stunden pro Tag zockst, dann verlierst du auch schnell die Lust dran. Von daher sehe ich das eigentlich als Vorteil, dass ich so langsam level. Aber was soll's. Also ich werde auf jeden Fall Max Level spielen und auch Alimania weitermachen. Ja, ich habe ja gestern schon angeteasert, dass wir für Alimania Classic 4, ja, wie formuliere ich es am besten, eine große Sensation für euch in den Hintergrund haben. Ich weiß, ihr denkt, ich bluffe und will nur das Ding pushen und ich habe es gestern schon angeteasert, ihr werdet euch noch umgucken. Sobald die ganze Sache hundertprozentig unter Dach und Fach ist und ich mehr drüber sagen kann, kommt ein dicker Teaser und dann fallt ihr alle um. Wenn ihr wüsstet, was da passiert ist gestern, Riesensache. Und nein, es ist keine heiße Luft, versprochen.
Ah, okay. Ich glaube, ich weiß so ein bisschen. Ja, okay, mach weiter.
Ja, also das dazu, halb zurückgegangen. Ich habe das Gefühl schon ein bisschen. Das Letzte, was ich auf meiner Liste habe, der Blogwoche, ist die Tamponsteuer. Auch das ist ja wieder so eine, so eine Sache, die in der Woche eskaliert ist. Ja, Olaf Scholz hat gesagt, ja, Leute, ihr habt es schon ewig gefordert und die Feministen fordern es schon ewig und das ist ja auch so eine schlimme Sache und es kann nicht sein, dass wir das so besteuern wie andere Hygieneprodukte. Das heißt, die Tamponsteuer wird reduziert, ich weiß gar nicht mehr von was auf was.
Von 19 auf 7%.
Genau, und das wären dann bei, was weiß ich, so und so viel Stück für 2,50 Euro hast du ein paar Cent billiger.
Ja, irgendwer hat das, glaube ich, in deinen Comments ausgerechnet und gesagt, ja. Das ist immer so auf einen runtergebrochen, kostet ein Tampon 4 Cent.
Und die Leute, also die eine Hälfte auf Twitter hat es gefeiert, irgendwie als großen Sieg des Feminismus irgendwie und als, wir haben es geschafft, jetzt sind wir endlich, so wie wir 54, als wir mal wieder Weltmeister wurden, wir sind endlich wieder wer, so nach dem Motto. Und die anderen, die ganzen Chauvinisten irgendwie und Machos, haben dann da einen riesen Heckmeck gemacht, irgendwie wie albern das wäre und so weiter. Also ja, so gefühlt gibt es da nur noch diese Extreme. Ich habe mich da zurückgehalten, habe es mit Popcorn durchgelesen und habe gesagt, ernsthaft, ihr streitet euch wirklich wegen der scheiß Tamponsteuer, unfassbar. Und es war übrigens es waren den Twitter-Trends als Hashtag Nummer 1 an jedem Tag. Auch unfassbar eigentlich.
Zwei Dinge. Erstens, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass zum Beispiel OB oder so irgendwie dafür die Preise senkt. Das ist denen, glaube ich, viel zu viel Eck. Die lassen die Preise einfach genauso, wie sie sind. Zweitens, liebe Frauen, euch ist aber damit schon klar, dass damit quasi euer Gesamtwert sinkt, ja? Um gut ein Drittel.
Der hat gesessen.
Also, ne, ich bin immer so ein bisschen aufpassen.
Den hast du
Ja. Als nächstes möchte ich...
Auf Twitch wärst du über den Spruch gebannt worden wahrscheinlich, ne?
Ja, deswegen sagen die ihn ja bei dir. Du bist halt du gebannt.
Du bist halt nicht transphob, du bist halt frauenphob.
Ja. Ja,
okay. Chauvinist, du bist einfach Chauvinist mit dem Spruch, Punkt. Frauenphob. Ja, Frauenphob.
Ja, ich möchte als nächstes übrigens die Rasierklingensteuer. Ich finde das unerträglich. Ich rasiere mich deswegen ja schon gar nicht mehr, weil ich kann mir das nicht leisten.
Ja.
19 Cent auf die Dinger.
Pallas, wir haben schon wieder nach anderthalb Stunden gequatscht. Das ist krass, wie schnell das immer geht, irgendwie die Zeit vergeht. Eigentlich wollte ich heute auch noch am Animania-Drehbuch schreiben. Ich habe es gestern am Stream nicht mehr geschafft. Ich wollte es unbedingt einfach nicht fertig machen. Jeden Tag ist irgendwas. Morgen ist wieder Stream. Ich komme zu nix, Banasa. Aber ja, man muss auch mal Opfer bringen, ne?
Ja, man muss Opfer bringen. Dann setze ich mich jetzt, glaube ich, gleich noch dran und du wolltest ja unbedingt eine Notiz
haben. Ja, genau. Banasa hat gestern so ein paar coole Ideen für. Ich habe so ein bisschen gestern während des Streams so ein bisschen die Community aufgefordert. Habt ihr irgendwelche Ideen für die Deadmines oder die Westfall-Folge? Und Banasa ist halt auch ein Autor, ne? Und der sprühte auch aus ihm heraus. Hab ich gesagt, Balle. Mach mir mal ein Stichwort, was dir so dazu einfällt, an lustigen Ideen. Und ja, ne, der wird mich jetzt supporten. Ne? Germany's Next Zacht quasi. Ne?
Ja, ein Albtraum. Also jetzt mal ganz im Ernst, kann man ja auch mal erzählen. Ich habe tatsächlich als Kind, Jugendlicher, als ich angefangen habe, Alimania zu hören, ich war so gehypt davon, dass ich versucht habe, selber ein WoW-Hörspiel zu machen.
Hör auf. Haben aber viele damals inspiriert durch Alimania.
Ja, sogar als Schulprojekt. Ja, also ich habe es tatsächlich geschafft, dafür eine Schul-AG bewilligt zu bekommen, wo sie extra für uns sogar Headsets gekauft haben.
Nee.
So, für die Aufnahme, doch. Wir haben nicht einen Satz aufgenommen.
Ihr habt nicht einen Satz aufgenommen?
Ich habe wahnsinnig viele Drehbücher geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben dann ein halbes Jahr lang gesessen im Computerraum. Das hat nie zu irgendwas geführt. ich habe verdammt viele Drehbücher vorgeschrieben.
Und keiner wollte deine Drehbücher aufnehmen?
Doch, wir hatten auch nur noch, ich weiß nicht mehr, woran die AG gescheitert ist, aber der Punkt war einfach nur, diese Drehbücher habe ich zwar noch, aber ganz ehrlich, in diesem ganzen Hörspiel gibt es drei Folgen, wo ich sagen würde, die sind so ein bisschen lustig. Und das sind drei Folgen, die jemand anders geschrieben hat. Das war ein Kumpel von mir. Das ist wirklich so abartig schlecht, was ich da fabriziert habe.
Die Leute stellen sich das doch so einfach vor, ne? Also als würde man einfach so ein bisschen schreiben und dann wäre es schon geil. Ich habe gestern auch im Stream erzählt, einer hat in meine YouTube-Kommentare irgendwie so geschrieben, seine Version des Drehbuchs irgendwie, wo ich dann echt nur so hier facepalmend saß und gedacht habe, irgendwie, Digga, eigentlich ist es ganz gut, dass ich das Drehbuch schreibe und nicht du. Es denkt halt jeder, er ist der King und es wäre so einfach und man müsste ja auch nur so ein paar Sätze aneinander schneiden und warum dauert es denn so lange und 3 bis 4 Wochen ist doch nicht schnell und ich müsste doch jede Woche releasen. Ist nach wie vor irgendwie, wird meine Produktivität und meine Kreativität einfach von der breiten Masse nicht genug gewürdigt, ja.
Also deswegen, falls ihr euch manchmal denkt, oh, der Wallner sei das von Arschkriecher, nein, aber ich habe es einfach selber versucht und ich weiß, wie schwer das ist. Also ich weiß seitdem ganz sicher, dass ich nicht in der Lage bin, lustige Dialoge vielleicht, aber halt so ein durchweg lustiges Ding zu schreiben. Also so ein paar Notizen oder Ideen, okay, ja, das geht noch, aber jetzt wirklich, wenn man jetzt sagen würde, komm, hier, schreib mal ein Stück Drehbuch selber, das wird scheiße werden ohne Ende.
Niemals. Naja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, irgendwie so eine Welt zu erschaffen. Ne? Gut, mit WoW ist die Welt natürlich vorgegeben, aber in diesem Falle meine ich natürlich die Charaktere, ne? Und die Charaktereigenschaften und wofür die stehen. Und da bin ich bei Elimania Classic auch echt stolz drauf, weil ich da wirklich, glaube ich, eine lustige Mischung gekriegt habe. Und ich bin ja wirklich sehr stolz, auch wenn jetzt in den YouTube-Comments gemeckert wurde, dass er nicht witzig sein soll und was stand da? Niveaulos und trashig. Aber am stolzen bin ich einfach auf Laser, weil das
ist so awesome.
Ja, und das passt auch. Der Sprecher ist brillant dafür. Ich bin wirklich sehr stolz. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist mein Lieblings-Char, als ich gefragt wurde. Schon irgendwie in den Sommerferien, als noch keiner irgendwas wusste. Und der ist auch der beliebteste Char. Also in Anführungsstrichen alle. Natürlich gibt es immer ein paar Leute, die alles scheiße finden, aber alle lieben Laser, ne? Und der eine schrieb dann die Comments, ja, irgendwie, und der wäre nicht lustig und wäre nur gezwungen lustig und ging gar nicht. Was schrieb er? Improve, please.
Ja.
Wo ich dann einfach antworte, no need to improve. Laser ist der beliebteste Char. Nee, und das wäre überhaupt nicht, das könnte überhaupt nicht sein, weil er und jeder, den er kennt, würden Laser scheiße finden. Ja, okay.
Ich fand das so lustig, als dann der Sprecher von Laser letzte Woche reinkam und wie unangenehm ihm das auch selber war. Wie meinte, ihr seid doch alle bescheuert irgendwie. Mein Charakter labert nur so eine Scheiße und wir haben so geile Sprecher und ihr findet mich irgendwie am geilsten. Das geht bei euch schief. Ich fand das so putzig.
Ja, für alle, die WoW nach letzter Woche verpasst haben, ist wirklich erstmal ohne Scheiß, ne? Wir hatten alle Hauptsprecher zu Gast. Den Ingo, also den kennt ihr sowieso, der den jetzt im neuen Spiel, also der hat natürlich auch in der ersten Folge den Sprecher gesprochen, aber ist jetzt der Artberg. Wir hatten Laser, also Sprecher von Laser zu Gast. Wir hatten die Annie, also die Sprecherin von Elfi zu Gast. Die Brigitte war da. Und die haben alle viel von sich preisgegeben. Also wirklich super informativ. Die Pika war da als Zeichnerin. Die hat sich da auch so ein bisschen so über die Schulter schauen lassen. Wenn ihr Fans von Elimania Classic seid, solltet ihr euch unbedingt den Mitschnitt der letzten WoW-Nacht von letzten Freitag anhören, alle anschauen. Das ist, glaube ich, ein schönes Hintergrundwissen zu dem ganzen Projekt, was man haben sollte. Also lohnt sich echt.
Ja.
Gut, Banner, dann sind wir durch für heute. 1,5 Stunden haben wir wieder verlabert, es wird jedes Mal länger. Jetzt sind es exakt 1,5. Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche, alter Frische. Und wir müssen uns beide mal ein bisschen besser vorbereiten in Sachen Geek und Nerd und vor allem Boulevard-Fail. Und das nächste Mal, wenn mir irgendjemand da einen Link schickt, irgendwie muss ich noch abspeichern, weil der ist jetzt irgendwo auf Instagram verschollen. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Egal, ihr Lieben, danke, dass ihr reingehört habt. Das war's für Video Talks für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, in alter Frische. Macht's gut, danke fürs Reinhören und ciao, ciao. Sag tschüss, Beinasse.
Achso, tschüss. Tschüss. Ich bin auch doch da.